Herr Krause, zu Anfang, wie ist Ihre Einschätzung, wenn Sie irgendjemand, der wenig von Europa versteht, in wenigen Sätzen erklären sollten, was in Brüssel anders läuft als in Berlin und Bonn? Was wäre da von der Machtarchitektur das Wichtigste, was Sie erklären würden?
Es läuft sehr viel anders als in Berlin oder Bonn. Der wesentliche Unterschied ist an meinen Augen, dass schon die Interaktion zwischen Politik und Journalismus eine völlig andere ist. Als ich Bonner Korrespondent war, da war ich mir ziemlich sicher, dass die Opfer meiner Berichterstattung das sahen, was ich berichtet habe. In Brüssel verstehen das die meisten gar nicht, weil sie kein Deutsch können. Das heißt, es dauert auch sehr viel länger, eine Beziehung aufzubauen. Ich rede nicht von Nähe, sondern aber ein Journalist ist darauf schon auch darauf angewiesen, dass ihm Akteure vertrauen, damit er zum Beispiel mal vertrauliche Papiere bekommt oder vertrauliche Informationen. Das geht mit den Deutschen in Brüssel sehr schnell, weil die gieren nach Medienöffentlichkeit. Aber die Deutschen sind ja nur ein kleiner Teil davon. Und mit den anderen ist es sehr viel schwerer, bis die ein Bild von einem haben. Es gibt Handynummern, die habe ich nach 7 Jahren bekommen, die mir aber heute sehr helfen. Und das ist der wesentliche Unterschied.
Und vom institutionellen Gefüge, das, was wir hier kennen, Regierung, Parlament und auch das Gefüge drumherum, Bundesrat in dem Fall noch speziell, was ist anders in Europa? Was muss man kapieren, um Europa und Brüssel zu verstehen?
Wie viel Zeit habe ich jetzt?
Sie sind ja gewohnt, ich meine, Sie sind ja im 1,30-Modus groß geworden.
Als Sie gerade vom Versagen der Medien sprachen, dachte ich, das mache ich eigentlich täglich, weil in den 1,30 natürlich nicht alles drin ist, was ich eigentlich zu sagen hätte. Aber die Konflikte sind andere. Wenn wir jetzt in der Krise erleben wir das alle, dass die Konflikte in Europa ganz oft nicht die sind zwischen links und rechts, die gibt es auch, oder liberal und grün etc., sondern es gibt ganz oft Konflikte, die anhand von Ländergrenzen verlaufen oder an den Grenzen von Ländergruppen. In meinen Augen ist der unterschätzteste Begriff in Europa der Begriff der Kultur. Wir tragen ihm nirgendwo Rechnung und ich sage Ihnen das an einem ganz einfachen Beispiel. Es ist eine Kulturfrage, was eine Regel ist. Ist eine Regel etwas, das man befolgt oder ist eine Regel etwas, an dem man sich orientiert? Der Kern der Eurokrise. Und mit diesen Kulturen haben wir es überall zu tun. Wir haben in anderen Ländern eine ganz andere Nähe von Journalisten und Politik. Die sehen sich zum Teil als Teil desselben Breis. Ich tue das nun wirklich überhaupt nicht. Auch das, was Staat soll, was Staat nicht soll. Wie wichtig nimmt man Datenschutz oder Sicherheit? Das ist in den Ländern unterschiedlich. Es ist in den nordischen Ländern anders. Emanzipation, Frauenrechte, Gleichstellung der Geschlechter ist in einigen Ländern viel weiter entwickelt als in anderen. Gar nicht immer Nord-Süd. Ne? In Frankreich ist Frauenerwerbstätigkeit viel besser organisiert, Kinderbetreuung auch. Und ganz Europa wundert sich, dass wir über sowas wie das Betreuungsgeld überhaupt reden. Eigentlich halten wir uns alle für bekloppt. Also das sind alles auch Kulturfragen. Und ich glaube, mit denen muss man umgehen, sie muss man erfassen, wenn man halbwegs kundig berichtet und nicht irreführend berichten will.
Herr Ehrlich, Sie schreiben in Ihrem Papier als großes Handicap, dass es faktisch eine große Koalition gibt im Parlament. Keine Unterschiede, nicht die Antriebskräfte zwischen Opposition und Regierung. Ist das so ein Wesenselement, warum Europa und Brüssel ganz anders tapeziert ist in der Machtkonstellation?
Es wäre natürlich sehr viel einfacher, das ist ganz klar, wenn es diese Unterscheidung gäbe, wenn man dann auch als Bürger, der das von außen sieht, egal aus welchem Land man käme, einen Eindruck hätte, ich bin mehr auf dieser oder auf jener Seite. Insofern dieses Fehlen dieses Rechts-Links-Gegensatzes oder eines klareren parteipolitischen Lagergegensatzes führt natürlich dazu, dass jeder Bürger auch erstmal, und das wird dann noch durch die Informationen, die bei ihm ankommen, verstärkt, sozusagen auf der Seite seines Landes ist. Insofern können die Regierungen auch immer sehr schön dieses Spiel spielen. Das sind meine nationalen Interessen und die sind dann identisch sozusagen mit den Interessen meiner Bürger. Und das, was ich will, ist auch das Beste für Europa. Und das ist natürlich nicht der Fall. Europa muss immer ausgehandelt werden. Im Idealfall ist das Beste dann, was ausgehandelt wurde, in der Mitte als Kompromiss. Aber das kann natürlich auch schiefgehen.
Herr Romanczyk, wenn Sie für dpa einen Infokasten schreiben müssen, ganz knapp mit wenigen Zeilen, und die Frage lautet, wer hat die Macht in Europa im Gefüge? Was ist Ihre Antwort darauf in den wenigen Zeilen?
Ja, Deutschland und Frankreich.
Als Staaten?
Als Staaten, weil sie einfach die politischen Schwergewichte sind. Und danach wird es ein bisschen kompliziert, weil es sind auch neue Akteure dazugekommen. Van Rompuy, den sich die Staats- und Regierungschefs sozusagen als ihren Zeremonienmeister dahingesetzt haben, der sehr viel Strippen zieht und sehr viel hinter den Kulissen bewegt und macht. Aber man darf natürlich die EU-Kommission überhaupt nicht unterschätzen. Ein sehr schwer durchschaubares Gebilde mit unheimlich vielen Menschen, die da arbeiten. Und aus allen 27 EU-Staaten einem Kommissar, der auch noch manchmal ein bisschen nach Hause guckt und Interessen vertritt. Und das EU-Parlament, das sich emanzipiert hat, auch mit dem letzten Vertrag, auch wenn es da eine große Koalition gibt, aber das sind so die...
Okay, wahrscheinlich würde der Schlussredakteur diesen Kasten schon wieder zurückgehen lassen, weil er sagt, zu kompliziert.
Ja.
Wahrscheinlich, ja. Aber was wir lernen können, ist das denn richtig, kann man so weit vereinfachen, dass die Staaten nach wie vor im Rat den Ton angeben?
Ja klar, sie entscheiden letztlich das, was an Gesetzen oder an Vorlagen auf den Tisch kommt. Sie müssen in gewisser Weise mehr Rücksicht nehmen auf das Parlament, aber natürlich das letzte Wort um die EU-Staaten.
Herr Ehrlich, kann man so weit gehen, Sie halten sich an Parlament aus Ihrer Praxiserfahrung?
Sie halten sich, wäre glaube ich übertrieben. Nein, das Parlament ist noch nicht so weit, wirklich Widerstand zu leisten. Das gibt manchmal die Konstruktion nicht her und manchmal einfach die Konstellation. Das Parlament hätte sicherlich die Chance, Sie haben es mal bei dem Thema ACTA und so weiter, Datenschutz ein bisschen versucht, bei den Verträgen mit den USA, aber sie hätten sicherlich auch bei anderen Themen, zum Beispiel beim Haushalt, die Chance, mal wirklich reinzugehen. Das ist aber hochriskant. Man kann zu ganz anderen Ergebnissen kommen, als man dann gewollt hat. Und am Ende ist es, glaube ich, so, dass auch wenn die nationalen Regierungschefs oder Angela Merkel, François Hollande nicht direkt anrufen können bei ihren Parlamentsgruppen und sagen, mach das doch mal so, wird natürlich immer die Frage der nationalen Parteien an ihre Parteivertreter im Europäischen Parlament sein, macht das jetzt nicht, das schadet uns zu Hause. Insofern ist da auch die Macht des Parlaments als Ganzes getrennt, weil dann am Ende natürlich die parteipolitischen Loyalitäten wieder eine Rolle spielen.
Herr Tillack, Sie haben mit einem Kollegen vor einigen Jahren mal ein Buch geschrieben, Raumschiff Brüssel. Ist das aus Ihrem Blick heute, wenn Sie als Stern-Redakteur da drauf schauen, ist immer noch dieses Raumschiff oder hat sich jetzt mit der Distanz zu Berlin Ihr Blickwinkel verändert?
Also es war jedenfalls so, als ich 99 aus Bonn, damals Bonn-Korrespondent nach Brüssel kam, war also für mich das schockierendste, sage ich fast, der schockierendste Eindruck der, wie stark viele Korrespondenten, gerade Deutsche, bereit waren, sich quasi Teil des Preises, eines Teils des Preises mit der Kommission zu fühlen, wie das Herr Krause formuliert hat, oder er hatte gesagt, er ist nicht mit der Regierung Teil des Preises, aber sehr viele Brüsseler Korrespondenten haben sich so empfunden, haben auch so agiert und es gibt ja auch hinreichend Studien darüber auch, dass innerhalb der deutschen Presse besonders eine Neigung hatte, tendenziell EU-Institutionen immer sehr pfleglich zu behandeln und ich habe es erlebt, man hat Geschichten geschrieben, auch mal über was Skandalöses und das hat dann die Kommission mit irgendwelchen warmen Worten dementiert, ohne dass das damit weg war und es passierte aber weiter nichts. In Bonn hätte ich in so einem Fall erlebt, gäbe es eine Debatte, hätte die Opposition aufgeschrien und in Brüssel haben sie halt in der Tat das Problem, es gibt keine Opposition, sie haben ein relativ unitaristisches System, die Kommission kann die Agenda sehr viel stärker bestimmen, als das in nationalen Hauptstädten, demokratischen Systemen der Fall ist, weil es eben in Brüssel keine Opposition in diesem Sinne gibt, was die Debatte doch sehr stark verarmt. Die Konflikte dort finden dann zum Teil im Ministerrat hinter verschlossenen Türen statt oder auch im Rahmen von bürokratischen Interaktionen der Kommission mit den Mitgliedstaaten und das ist natürlich dann auch für die Bürger sehr schwer zugänglich. Das, wie gesagt, ist jetzt meine Erfahrung aus den Jahren, in denen ich da war. Heute im Zusammenhang mit der Euro-Krise haben wir ein bisschen eine andere Lage. Insofern, als die Euro-Krise sehr viel stärker die nationalen Hauptstädte nochmal ins Spiel gebracht hat als Akteure, weil es bei den Summen, um die es hier geht, eben in der Tat die nationalen Regierungen mehr Einfluss haben und dadurch auch wegen der Bedeutung dieser Euro-Rettung auch die nationalen Korrespondenten in den Hauptstädten einen sehr viel stärkeren Einfluss haben auf die Berichterstattung, was manchen allzu großen Brüssel- oder Kommissionsbias vielleicht dann vermeiden helfen kann, aber dafür fehlt uns jetzt so ein bisschen dann eventuell so ein europaweiter kritischer Journalismus, was die Euro-Krise angeht.
Frau Dr. Huber, Sie haben ja Ihre DIS geschrieben und haben Brüssel inspiziert, mit vielen Journalisten geredet. Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie das mit Berlin vergleichen? Wo unterscheidet sich der Brüsseler, der Europajournalismus von den Mechaniken, die wir hier kennen, von Ihrer Grunderkenntnis?
Ja, also ich würde sagen, dass in Brüssel in der Tat eine ganz andere Kommunikationskultur herrscht als hier in Berlin. Und die ist zum Teil auch schon in der institutionellen Architektur sowohl der Europäischen Union als auch der Medienlandschaft begründet. Also die EU als ursprünglich Projekt der Eliten hat auch ihre Spuren im institutionellen Aufbau hinterlassen, die eben weniger demokratische Einbindung als hier im Nationalstaat nach sich ziehen. Zum Beispiel die Akteure in der Europäischen Kommission sind von den Regierungen benannt und nicht direkt gewählt. Und auch die Europaparlamentarier, die als einzige direkt gewählt werden, sind nicht unbedingt auf positive Berichterstattung europaweit angewiesen, denn sie werden nur national über Liste gewählt. Das sind schon mal so Kriterien, die dazu führen, dass eben die politischen Akteure in Brüssel weniger Interesse an Publicity haben. Mhm. Und gleichzeitig kann man eben natürlich auch feststellen, das europäische Mediensystem ist stark fragmentiert. Also man spricht immer nur in eine nationale Öffentlichkeit und erreicht nicht das gesamte Wahlvolk in Europa. Und das hat eben zu einem bestimmten Milieu geführt, was zum Beispiel zur Folge hat, dass die Korrespondenten in Brüssel extrem gut vernetzt sind in der Regel. Also es findet so eine Kultur der Kollaboration da statt, die im Nationalstaat eigentlich nicht denkbar wäre. Das ist zum Teil dadurch zu erklären, dass die Medien eben für unterschiedliche Märkte arbeiten. Das heißt, sie sind keine direkten Konkurrenten. Und sie haben da richtig so einen transnationalen Recherchejournalismus im Grunde in Brüssel aufgebaut, wo nationale Akteure sehr schwer reinkommen oder was auch aus Brüssel eben, was aus Berlin sozusagen schwer verständlich ist.
Und sind das aus Ihrer Beobachtung andere Typen, die als Korrespondenten dort arbeiten, als die nationalen?
Ich habe den Eindruck, dass EU-Korrespondenten eine starke Sozialisation in Brüssel durchlaufen. Wenn sie ankommen, sind sie vielleicht noch keine anderen Typen. Aber ich denke, in dem Moment, wo man diese komplexen institutionellen Strukturen begriffen hat und die Komplexität und auch die Neuartigkeit der Probleme, die es zu lösen gilt, das macht etwas mit den Leuten. Das kann man schon merken. Und dieser Vorwurf, dass sie immer pro-europäisch Bericht erstatten, kommt, glaube ich, auch daher, dass das ein Verständnis bei den Leuten dann
das heißt, sie assimilieren, um so ganz einfach zu sagen, mit der politischen Klasse.
Das würde ich jetzt pauschal so nicht.
Sondern nur von Ihrer wissenschaftlichen Expertise.
Was ist das für eine Debatte, Herr Leuch?
Besonders bei den Deutschen.
Ich will ja erst mal hören, was Sie sagen.
Also besonders bei den Deutschen kann man schon sagen, dass sie eher pro-europäisch berichten. Das ist tatsächlich in inhaltsanalytischen Untersuchungen rausgekommen. Also es ist Fakt. Und das kann man sicherlich auch mit der besonderen historischen Rolle Deutschlands erklären. Aber sicherlich auch damit, dass in diesem Raumschiff Brüssel zumindest ein Verständnis für die politischen Akteure, die da versuchen, Neuland zu betreten, irgendwann entsteht.
Das denke Krause, ich. Sie waren, glaube ich, E24, nee, E8 waren Sie im anonymen Interview.
Genau.
Verstehen Sie, haben Sie sich richtig verstanden gefühlt? Sind Sie so ein bisschen Transporteur auch für die gute Sache?
Nee, ich sag Ihnen, warum, ich habe ich gerade gesagt, was ist das für eine Debatte? Fragen Sie einen Berliner Korrespondenten, ob er pro-deutsch berichtet? Also ich meine, Europa ist mein Kontinent. Ich will, dass es den Menschen in diesem, auf diesem Kontinent gut geht, wie es den Menschen, ich hoffe, dass es den Menschen in meinem Land gut geht. Das heißt doch für die Beurteilung von Politik erstmal überhaupt nichts. Ich war auch Bonner Korrespondent. Habe ich da anti-deutsch geschrieben oder deutsch-skeptisch? Ich glaube nicht. Ich wollte eigentlich immer gucken, macht die Politik das, was für unser Land am besten ist, nach meinem unmaßgeblichen Urteil. So, dasselbe tue ich in Brüssel auch. Dass natürlich mangelnde Faktenkenntnis die Meinungsbildung erleichtert, das steht in manchen Redaktionsstuben an der Wand. Und dass, wenn man dann erstmal weiß, wie es funktioniert, manches sehr schlanke Urteil nicht mehr ganz so schlank fällt, ist auch richtig. Ich kann sagen, das hat sich, wie ich finde, unheimlich geändert. Als ich 1990 nach Brüssel kam, das erste Mal, da hatte ich das Gefühl in der Tat, dass ich da lauter Kollegen sehe, die waren blauäugig, hatten da 12 Sternchen drumherum und kämpften für Europa. Und da gab es in dem deutschen Pressekorps, würde ich sagen, waren wir zwei. Ich war einer davon. Und ich glaube, dass das heute, die kritische Betrachtung der Kommissionsarbeit, ist Standard. Da wird nicht nachgeplappert, das ist kein langer, verlängerter Arm. Im Gegenteil, ich glaube, dass es zwischen politischen Absichten und publizistischen Verlängerungen davon, dass ich das in Berlin dann in parteipolitischer Weise 100-mal öfter finde als in Brüssel.
Aber Sie sagen ja selbst...
Unterschied ist ja, Entschuldigung, dass in Berlin Sie eben automatisierte Lager haben. Sie haben eben Korrespondenten in Berlin oder auch Zeitungen, die stehen bestimmten Lagern näher und deswegen haben Sie eine Pluralität der Debatte. Ich habe selber, Herr Krause, von Ihnen mal gehört auf einem anderen Podium vor wenigen Jahren, wo Sie mir erzählt haben, dass Vorschläge der Kommission generell rationaler seien. Sie haben also diese Aura der Technokratie, die die Kommission geschafft hat, sich zu verschaffen, übernommen. Und das ist das Problem. Sie haben in Brüssel weniger kontroverse Debatte, weil es keinen regulären Konflikt gibt zwischen Regierung und Opposition. Und deswegen kann es eine Behörde schaffen, sich diese Aura der Rationalität zu verschaffen. Und dem sind Journalisten auch aufgelaufen. Das gab es.
Ich würde das auch heute noch sagen. Weil Ratio, schauen Sie, ich habe von Kultur geredet. Diese berühmten Sätze haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht. Ne? Dieser Kultur, Alltagskultur ausdrücken. Die gibt es in jedem europäischen Land 27 Mal. Jedes Mal mit anderen Inhalten. Ratio ist der gemeinsame Nenner. Auf was anderes kann man sich nämlich nicht verständigen, wenn das so ist. So, und rationaler, glaube ich, ist die Politik begründet. Sie ist begründeter in Brüssel, jedenfalls in aller Regel. Das heißt, nur Demokratie heißt nicht, dass es rational zugeht. Demokratie heißt, dass die Mehrheit ihren Willen kriegt. Und manches, da sage ich auch, da sind die dann in aller Ratio voll durchgeknallt. Und dann kritisiere ich das auch sehr heftig. Muss man, ich bin sehr für Frauenquoten, wirklich, weil ich habe ja gesehen, dass die dann funktionieren. Ich habe zwei Töchter, da will ich auch, dass denen gut geht. So, aber muss man das europäisch regeln? Ist es für das Funktionieren Europas erforderlich, dass wir in jedem Land, wo wir von ganz verschiedenen Punkten kommen, habe ich vorhin schon gesagt, dass wir jetzt mit einem Kamm überall dieselbe Quote in Unternehmensvorständen sagen? Nein. Muss man europäische Geschwindigkeitsbegrenzungen regeln? Ich sehe auf unseren Autobahnen, dass man das alle 500 Meter anders machen kann. Also das muss man nicht für Europa gemeinsam machen. Das können Sie rational sagen. Klar, Sie merken sich es leichter, wenn Sie überall 130 fahren dürfen und nicht mehr. Aber ich sage, rationaler ist es. Es heißt aber deswegen nicht, dass es vernünftiger ist.
Okay, verstanden. Wie ist Ihre Wahrnehmung, wenn Sie für die FDP berichten sollen? Wird von Ihnen erwartet, vom Stammhaus hier, dass Sie auch die deutsche Perspektive sozusagen stärker in den Vordergrund rücken? Gibt es da so einen informellen Comment?
Ich glaube, das machen wir ganz automatisch als deutsche Korrespondenten. Das ist natürlich auch für uns Deutsche leichter als für die aus anderen Ländern, weil die deutsche Position immer eine extrem wichtige Rolle spielt, gerade in der Eurokrise. Das ist ganz klar, dass gegen den Willen von Angela Merkel natürlich nichts entschieden wird. Insofern ist das Rätseln und das Annähern an die deutsche Position immer ein Teil, was sehr wichtig ist. Wenn ich jetzt Portugiese wäre oder Slowene, wäre es wahrscheinlich schwieriger, da immer das eigene Land mit reinzubringen in die Berichte. Aber bei meiner Redaktion ist jedenfalls nicht so, dass die immer hören wollen, ihr müsst jetzt aber nochmal dolle die deutsche Position verteidigen. Mhm. Das ist in einigen Redaktionen anders, das ist ganz klar. Da gibt es also eher eigentlich ein gewisses Kommando nach dem Motto, wir müssen unser deutsches Geld zusammenhalten. Das haben, glaube ich, viele Kollegen gelegentlich mal das Problem.
Welche meinen Sie damit?
Es gibt von Teilen der Wirtschaftspresse angefangen, in der FAZ gibt es eine Spaltung zwischen irgendwie Kultur- und Wirtschaftsteil, Politik ist so dazwischen. Sie können das an den einzelnen Zeilen, wollen jetzt nicht über die Kollegen reden.
Nee, ist aber anschaulicher dann.
Ja, aber also man kann, also wir haben die FDP sicherlich noch, die Zeit sind ganz klar pro-europäisch, also für eine Politik, die sagt, wir müssen den Euro um jeden Preis, der Formulierung ist Quatsch, aber im Prinzip behalten. Es gibt andere, die deutlich skeptischer geworden sind. Bei einer gewissen Menge von Regionalzeitungen, auch im Fernsehen und so, da schwankt es immer auch so ein bisschen mit der allgemeinen Stimmung. oder wenn ich bösartig wäre, würde ich sagen, es schwankt immer so ein bisschen mit, wie auch gerade die Kanzlerin schwankt vielleicht.
Okay.
Also das ist eben, das finde ich jetzt eigentlich faszinierender an der ganzen Geschichte und wo wir am meisten eigentlich rätseln, ist, wann und warum entscheidet sich die Kanzlerin gerade in welche Richtung? Ihre Grundsatz sozusagen Konstellation ist mir völlig klar, ja. Sie wird am Ende den Euro zusammenhalten und sie wird immer versuchen, möglichst lange zu verteidigen, dass möglichst viel deutsches Interesse und Regeln, wie der Kollege Krause gesagt hat, damit dabei sind. Das finde ich völlig rational. Aber wann sie was wie entscheidet, wie stark dann gerade irgendwelche Wahlen eine Rolle spielen oder sowas, das ist völlig intransparent, wie ganz oft in der Politik.
Das gibt Ihnen auch Rätsel auf. Da müssen Sie fast mehr Therapeut sein als Analytiker.
Nö, Therapeut nicht, nö. Aber dazu sitzen wir dann halt doch nicht in der Lagebesprechung morgens im Kanzleramt, was Sie sich gerade ausdenken.
Herr Romanczyk, würden Sie sagen, dass dpa in der Europaberichterstattung eher einen etatistischen Ansatz hat und den sozusagen einsaugt in die Muttermilch, weil man eben auch eine staatstragende Rolle damit verfährt?
Ja, also dieses Klischee, dass die deutsche Presseagentur staatstragend ist, das lassen wir jetzt mal beiseite. Interessant bei uns im Haus ist, dass wir den Brüsseler Ansatz haben. Also das Büro in Brüssel hat seine Wahrnehmung, hat seine Quellen, seinen Spin, den sie mitbekommen. Und wir haben natürlich Berliner Korrespondenten, die hier in den Ministerien den deutschen Spin bekommen. Mhm. Und daraus ergibt sich eine hochinteressante interne Wettbewerbssituation sozusagen. Wo ist es denn nun eigentlich? Worum geht es eigentlich? Wer will eigentlich was und was kommt da am Ende bei raus? Und das ist etwas, wenn man die Kollegen dann zusammensetzt in einem Team und sagt, die Italiener sagen das haben wir gehört, da waren wir drin, und die Deutschen sagen das.
Sie waren ja auch in Brüssel selbst. Wo würden Sie sagen, im Vergleich zu Berlin, ist der Spin, also das, was die Kommunikatoren aus der Kommission oder aus einzelnen Ländern Ihnen vermitteln, wo ist es stärker? Sind die perfekter in Brüssel, was die Spins angeht?
Ja, es gibt ein paar Nationen, die sind gut, richtig gut im Spin.
Immer Beispiele nennen, damit man das nachvollziehen kann.
Also die Franzosen machen gute Arbeit, glaube ich, auch mit ihrer nationalen Presse. Mhm. Die Deutschen stellen dem nichts nach. Es sind einfach auch da zeigen sich die politischen Schwergewichte sehr professionell. Aber klar, es gibt auch noch so ganz merkwürdige Akteure und deren Eitelkeiten und Interessen. Es geht auch oft darum, hat der Kommissionspräsident jetzt vielleicht doch die Deutungshoheit oder will es lieber Herr von Rompuy haben? Und dann steht man plötzlich da und hat irgendwie so ganz verschieden getriebene Spins, die nicht unbedingt was mit der Sache zu tun haben müssen, sondern ganz oft auch was damit zu tun haben, wie habe ich mich denn heute inszeniert und wie ist die Presse morgen und habe ich ein Play in der Financial Times. Also da ist manchmal, geht es gar nicht so sehr um die Sache, sondern es geht manchmal auch einfach nur um Darstellung.
Herr Ehrlich, ist es für Sie leichter, in Brüssel zu arbeiten, auch von den Quellen, von den Ressourcen, mit denen Sie arbeiten, weil Sie eben auch auf 27 verschiedene Staaten zurückgreifen können, die kleineren Staaten möglicherweise offener sind, auch wenn Sie was erzählen. Ist das ein leichteres Arbeiten als hier in Berlin?
Also grundsätzlich leichter, weiß ich nicht. Man hat sicherlich etwas mehr Transparenz bei den Quellen, das ist klar. Ich meine, wenn man in Berlin lange genug tätig ist, dann hat man auch da natürlich seine Quellen. Und es geht ja immer darum, dass wenn Sie eine Quelle haben, die Ihnen was Bestimmtes erzählt, dann müssen Sie aus Erfahrung ungefähr wissen, kann das so sein oder muss man doch nochmal nachfragen, stimmt da vielleicht was nicht dran? Und dann müssen Sie wissen, wen Sie anrufen können. Sie können ja auch in Brüssel nicht alle 27 anrufen. Das heißt, wichtig ist in der Tat, dass man da verschiedene Quellen hat und der Reichtum an möglichen Quellen ist größer. Nicht nur durch die vielen Staaten und ihre Vertretungen, auch ganz viele Lobbyisten natürlich, die da sind, je nachdem, um welche Themen es geht. Im Parlament gibt es gelegentlich Leute, die sehr gut informiert sind, nicht formell, sondern weil sie selber auch eben Kontakte pflegen. Und in der Kommission natürlich auch. Da ist auch ein Vorteil, das hat etwas nachgelassen, war, glaube ich, früher, habe ich mir sagen lassen, noch besser, dass eine relativ selbstbewusste Beamtenschaft in der Kommission ist, die, wenn sie nicht Kommissare hat, die das nicht erlauben, das kommt auch vor, auch sehr gute Gesprächspartner sind, die wirklich sachlich, auch tiefgründig Sachen erklären können, erzählen können. Da ist eigentlich mehr Offenheit, informell zumindest mit der Presse zu sprechen, als es im deutschen Ministerium der Fall ist.
Krause, das hört sich ein bisschen an wie so ein Eldorado. Man kann ganz gut arbeiten, man kriegt eine ganze Menge verschiedene Quellen, differenzierte Quellen, Fachquellen. Ist auch Ihre Wahrnehmung?
Ja, Peter hat es schon gut beschrieben. Das es gibt Dinge, die sind leichter und es gibt Dinge, die sind schwerer. Ich meine, Sie müssen halt in Brüssel schon mal nochmal andere Sprachen sprechen zum Beispiel. Und das sind dann immer lauter Begriffe, die Sie im Schulunterricht nicht gelernt haben. So nachwachsende Rohstoffe oder weiß der Himmel was, das, wie das auf Französisch heißt, das müssen sich alles erstmal erschließen. Und nochmal, das dauert länger, bis es Beziehungen gibt. Aber Peter beschreibt völlig richtig, zum Beispiel Beamte in den Generaldirektionen der Kommission sind viel eher bereit, mit dem Journalisten auch direkt zu reden und sind weniger ängstlich. Und das Wichtigste, was Sie manchmal nennen können, ist eine Nummer eines Papiers. Weil wenn Sie die bei Google eingeben, dann haben Sie das Papier auch. Sie kriegen relativ frühe Papiere, also früh im politischen Prozess, können Sie im Internet finden. Sie müssen nur wissen, wie Sie sie finden. Und die Suchmaschinen der Kommission sind grauenvoll, aber Google funktioniert. Und wenn Sie die richtige Nummer wissen, das, was Sie eingeben, dann haben Sie das ganz schnell. Das ist leichter. Dafür ist es, finde ich, also ich sage das jetzt gerade, meine Demut vor Realität und Wahrheit war immer schon relativ groß. Aber die hat in den letzten 3 Jahren noch mal einen ordentlichen Schub gekriegt. Und in dieser Euro-Krise zu erfassen, was ist denn eigentlich die Realität, mit der wir da zu tun haben? Was beschreibst du da eigentlich in diesen nicht 90 Sekunden? Wir kriegen einen Brüssel-Bonus bei der Tagesschau. Wir dürfen immer so 1,40 bis 1,50. Aber da hängt ja was dran. Und da bilden ein paar Millionen Menschen ihre Meinung. Und das ist nicht ganz leicht. Da ärgere ich mich manchmal darüber, denn dass es eher so schnell gehen muss. Nicht, wenn Sie da um 4 Uhr morgens so einen Gipfel zu Ende gehen haben und haben dann das Vergnügen, gleich um 5:30 im Morgenmagazin erzählen zu sollen, was das bedeutet. Da sehen Sie auch toll aus dann vor der Kamera. Manchmal sackt es erst nach 3 Tagen richtig durch, was da passiert ist. Und das finde ich manchmal die Schwierigkeit, weil es halt komplex ist. Sie hatten vorhin mal gesagt, bei diesem Kasten, das ist zu kompliziert, ist einfach. Das ist, einfach geht nicht in einer komplexen Welt. Wer in einer komplexen Welt einfache Antworten haben will, der schreit danach, belogen zu werden. Mhm. So. Wir können, wenn wir gut sind, geben wir richtige Antworten verdichtete Antworten. Die sind nie komplett. Aber sind sie auf die richtige Weise verdichtet? Das ist manchmal verdammt schwer.
Und kommt gleich dran, aber der Punkt ist ja der, dass zu den Akteurskonstellationen offenbar ja auch doch hochqualifizierte Lobbyisten zählen. Und sie sind ja auch wichtig mit ihrer, sind also quasi ein Fossil und bleiben ein Fossil der Berichterstattung und sind quasi permanent da. Wie werden Sie denn persönlich massiert? Oder aufbereitet und gefüttert, wie auch immer. Wie gehen Sie damit um? Die werden Sie doch als Objekt der Begierde sehr intensiv pflegen und hegen.
Soll ich Ihnen sagen? Gar nicht.
Kein Kontakt?
Aber wissen Sie, in meine Mailbox gehen jeden Tag 350 Mails. Und da gibt es ganz viele, da gibt es die Delete-Taste. Tack, 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 tack. Und ich weiß schon, von wem ich die Mails lese. Und ich nehme vieles nicht wahr. Und natürlich treffe ich da auch mal, wenn ich da irgendwo bei irgendeinem Empfang bin, auch mal den Brüsseler Vertreter von VW. Ich glaube, der hat es aufgegeben. Also der oder einen von RWE oder so. Das ist oder von irgendeinem anderen europäischen Unternehmen. Wissen Sie, dass Leute versuchen, sie einzuspannen. Ich meine, das habe ich ehrlich gesagt in der Bonner als ich in Bonn war, viel stärker erlebt. Und der Versuch ist legitim, aber es ist für einen Journalisten auch legitim, diesen Versuch zu widerstehen. Und ehrlich gesagt, als Angestellter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist es nicht schwer, dem zu widerstehen.
Sie haben so eine Art Autoimmunsystem.
Nö, das ist aber, ich glaube, von Martin Luther King stammt der Satz, Freiheit ist auch eine Frage des Willens. Und ich habe einen starken Willen.
Herr Tillich, wie ist Ihre Beobachtung? Oder wenn Sie kennen sich ein bisschen aus in der
Bereich. Na gut, wenn man guckt nach einfachen Wahrheiten, dann war es ja schon so, dass auch unsere Regierung hier, damals auch in Bonn, als wir wollten ja mit dem Euro reden, dachte ich an die Euro-Krise und wie sie entstanden ist und die Rolle des Journalismus, dass die einfachen Wahrheiten, die wir da gehört haben, war, dass der Euro so stark wird wie die Mark und dass es keine Probleme geben wird, was die Einführung der neuen Währung angeht.
Dazu kommen wir gleich.
Ich habe das selber auch geglaubt damals. Ich werfe mir das auch selber vor. Ich habe selber meiner eigenen Regierung zu sehr vertraut, auch bestimmten Lobbygruppen. Der Euro war ein Projekt der Exportindustrie in Deutschland auch, war ja nicht bloß die Franzosen. Und also ich selbst, wie viele andere Journalisten, habe dem zu sehr vertraut. Und das ist eine Frage, glaube ich, die wir diskutieren müssen. Wir haben bei Lehman überlegt, wo hat die Presse versagt dabei, auch zu gucken, wo Schwächen sind in dieser Finanzmarktliberalisierung. Und beim Euro steht diese Debatte noch nicht mal am Anfang. Wir haben sie gar nicht begonnen bisher.
Den Faden nehme ich gleich auf, aber vorher noch vielleicht Peter Ehrlich, weil er ja auch mit Financial Times auch ein wichtiges Medium vertritt. Haben Sie auch umgedreht die Erfahrung, was ja manchmal geschildert wird, dass einige Top-Lobbyisten wirklich super vertratet sind und auch was zu sagen haben und dass man hochprofitabel mit ihnen umgehen kann, weil sie einem spitze Informationen geben?
Das kommt vor, das kommt natürlich darauf an, welche Bereiche man macht.
Also das ist, das Ihr ist Kerngeschäft?
Ja, bei unserem Kern, also bei meinem Kerngeschäft, das ist der Euro nicht so stark, bei bestimmten Regulierungsfragen und so, klar. Andererseits ist ja auch klar, dass meistens sind da unterschiedliche Lobbys, unterschiedliche Finanzverbände. Wir sehen es ja jetzt bei der Bankenunion, Bankenaufsicht, der Bundesverband der Deutschen Banken ist auf der einen Seite, die Sparkassen auf der anderen Seite. Da haben sie sowieso schon mal eine Lobby, die in sich zerstritten ist. Das ist schön, weil dann kriegt man im Zweifelsfall noch mehr Informationen und ist aber gleichzeitig unabhängig davon und wird nicht irgendwie manipuliert. Ja.
Also, aber und Ihre Qualitätseinschätzung, was die Güte dieser Informationen angeht, ist ja klar, dass man die abwägen
das
muss.
Ist
diese Legende richtig, dass die viel wissen?
Einige wissen viel natürlich, ob sie das dann irgendwie an die Öffentlichkeit tragen können oder auch wollen. Es gibt auch welche, die, glaube ich, lieber im Verborgenen arbeiten, die gar nicht über die Presse spielen, sondern direkt über Parteien, über Verbindungen, über Thinktanks und so weiter arbeiten. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und die Qualität ist auch sehr unterschiedlich. Und nach wie vor ist es hier wie in Brüssel so, dass die Hälfte aller PR-Agenturen immer um 16.30 Uhr, wenn man gerade im größten Stress ist, anruft und fragt, ob die Adresse noch stimmt. Also da wundere ich mich immer, wie hochbezahlte Leute so einen Unsinn machen können. Insofern würde ich es auch nicht überschätzen.
Also Sie sind eher dafür, das ein bisschen zu relativieren.
Die Lobbys haben einen riesen Einfluss, aber es ist nicht so sehr speziell nur auf die Medien, sondern das geht über Fachmedien auch, aber eben auch direkt in die Kommission hinein und so weiter.
Herr Romanczyk, wie ist Ihr Erfahrungsgrundsatz in dem Feld?
Ich hatte mal das Vergnügen, mich mit der Umweltrichtlinie REACH zu beschäftigen. Und es war wirklich erstaunlich, dass sowohl die Industrie, aber halt auch die Umweltverbände, Greenpeace, bestens verdrahtet waren und es einen sehr interessanten Widerspruch, also einen täglichen Widerspruch. Jeden Tag konnte man 2 neue Millimeter nach links oder nach rechts berichten. Man hatte relativ schnell den Widerstreit zwischen 2 skandinavischen Kommissaren damals. Der eine, also die Umweltkommissarin wollte es eigentlich ein bisschen härter haben und der Industriekommissar in Finne wollte es eigentlich ein bisschen lockerer haben. Wir haben davon sehr profitiert. Also man musste natürlich mit dem einen oder anderen mal ein Bier trinken gehen, aber dieser Wettbewerb und dieses Gesteuerte und der Lobbyismus, er zeigt sich dann halt irgendwann. Und man muss immer natürlich schauen, also man muss es schon gegeneinander abgleichen. Man kann da nichts für bare Münze nehmen, klar.
Und die Thinktanks, die ja auch da wie Pilze aus dem Boden sprießen, und Public Affairs Agenturen, wie würden Sie deren Qualität aus Ihrer Praxiserfahrung bewerten?
Also die haben eigentlich eher zugenommen. Also als ich das erste Mal da war, von 95 bis 99, spielten sie nicht so eine ganz große Rolle. Aber ich glaube, jetzt haben die da schon ihren Platz in Brüssel und werden auch immer gern zitiert.
Okay. Also muss man, glaube ich, einen Unterschied zwischen PR-Agenturen und Thinktanks machen. Es gibt ja eine Reihe von Thinktanks, die natürlich auch irgendwo finanziert werden, die aber den Vorteil haben, dass sie, das ist in Deutschland nicht so üblich, relativ nah sozusagen auch an der aktuellen Politik zum Teil arbeiten. Also wirklich Vorschläge machen, die schon politische Hemmnisse, Schwierigkeiten, Durchsetzbarkeiten mit einbeziehen, die nicht also irgendwelche Idealgebilde entwerfen am grünen Tisch, sondern wirklich sagen, so könnte es vielleicht gehen.
Frohmann, vielleicht schließt man diesen Arbeitsbericht, diesen Werkstattbericht ab mit Ihren Erkenntnissen aus der Forschung. Was haben Sie herausgefunden, wie diese Arbeit in Brüssel hier bei den nationalen Redaktionen ankommt? Also das Wechselspiel zwischen den Gatekeepern hier in den deutschen Medien und der Produktion in Brüssel oder an anderer Stelle. Was sind da Ihre Grunderkenntnisse?
Ja, also ich würde sagen, dass der größte Unterschied vor allem so die Relevanzkriterien sind, die angelegt werden. Also häufig haben Brüsseler Korrespondenten eine ganz andere Perspektive darauf, was zu berichten ist, als die Heimatredaktionen. Und die Heimatredaktionen werden sehr stark von dem Agenda-Setting der großen Agenturen beeinflusst, kann man sagen. Also Das ist quasi das Fenster zur Wirklichkeit in Brüssel und oft gibt es dann so eine Art Herdentrieb, das wurde mir beschrieben von den Journalisten, dass eben die Heimatredaktion bestimmte Stücke anfordert, die einmal auf der Agenda gelandet sind durch dpa oder Reuters und dann aufspringen wollen, während der EU-Korrespondent vielleicht selber eine Geschichte recherchiert hat und ein eigenes Thema, eine eigene Idee hat und damit dann nicht durchkommt. Also ich glaube, was sich verändert hat, ist diese Klage früher, dass man nicht gedruckt oder gesendet wird, also dass da eine Vielfalt von spannenden Geschichten recherchiert ist, die dann durch dieses Nadelöhr des Gatekeepers in der Heimatredaktion nicht durchkommt. Das hat sich, glaube ich, gerade in Zeiten der Krise geändert. Die Zeitungen sind voll von EU-Berichterstattung. Ich denke trotzdem, dass diese Relevanzkriterien und vor allem die Interpretation dessen, was dann eben ins Blatt kommt, sich doch sehr unterscheidet.
Sie haben kein Problem, haben Sie im Vorgespräch gesagt, weil man Ihnen vertraut. Sie brauchen keinen kompetenten Gegenpart in Hamburg, sondern die sagen, wenn Krause was wichtig findet, wird es in der Regel auch so eine Tendenz akzeptiert, oder?
Ist schon so, ja. Also wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, aber der nach so langer Zeit. Aber natürlich, ich meine, es gibt immer ein Spannungsfeld zwischen Redaktion und Korrespondent. Und das ist auch gut so. Die Redaktion muss das Ganze sehen. Und die guckt dann natürlich auch, ob dann irgendwo deutsche Botschaften in der Welt brennen oder sowas. Und dann kommt man mit seinen Finanzministern halt nicht ins Programm. Ärgert sich trotzdem, weil man da nun irgendwo hingefahren ist. Aber ich kann sagen, ja, Brüssel ist in der Tagesschau das meistgesendete Auslandsstudio. Und das sollte kein Grund zum Jammern sein.
Und dieses alte Klischee, dass die im Grunde nicht wissen, wie wichtig Brüssel ist, das kann man heute nicht mehr aufrechterhalten im Vergleich zur nationalen Regierung.
Wenn das noch einer gedacht hat, dann hat das im Zuge dieser Krise wirklich aufgegeben.
Jetzt kommen wir zur Krise.
Ein Wort noch dazu sagen. Kompetente Gesprächspartner auf der anderen Seite in der jeweiligen Zentrale sind natürlich sehr, sehr wichtig. Also ich habe da welche, das müssen Leute sein, die auch den ESM-Vertrag mal gelesen haben und dann wissen, was da im Bundestag darüber diskutiert wird. Auch ein Abgeordneter sagen können, da steht aber gar nicht drin, was du behauptest. Ja. Das ist, glaube ich, nicht überall der Fall. Es gibt auch die Konstellation in Redaktionen, dass eben in der Tat die Brüsseler Korrespondenten werden so als die Pro-Europäer auch abgestempelt intern. Ja. Kollegin hat mir von dem schönen Fall berichtet, wie sie in ihrem Berliner Büro war und während der Fußball-WM und ihr dann vom Büroleiter gesagt hat, du bist doch bestimmt für Griechenland. Ja? Also, absurd, aber solche Sachen gibt es leider. Da merkt man, es ist schon wichtig, dass man Fachkompetenz hat, auch um kritisch hier, was hier gesagt wird, analysieren zu können. Also tolles Beispiel zum Beispiel am Wochenende hat der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer behauptet, irgendwie diese 190 Milliarden vom Verfassungsgericht seien nur der absolute Grenze und alle EZB-Geschichten und so weiter seien mit drin. Das ist an sich schon Unsinn, aber auch die vom Bundestag beschlossene Obergrenze für alle Programme zusammen ist nicht 190, sondern 310 Milliarden. Er hat allen zugestimmt, das hätte er eigentlich wissen müssen. Das hat aber auch in den Agenturberichten hat das keiner mal so nebenbei als Faktum reingeschrieben, um das einfach mal ins Lächerliche zu führen. Also da, klar, am Wochenende verstehe ich alles, man kann nicht alles sofort wieder nachlesen, aber so ein bisschen mehr stimmt das eigentlich, was die uns hier intern so erzählen, stimmen eigentlich die Fakten, wäre manchmal ganz schön.
Da kommen wir natürlich schon zum zweiten Kapitel, nämlich wir sind Journalisten mit der Krise umgegangen, offenbar sind Spitzenpolitiker auch nicht so vertraut mit den Einzelheiten, auch wenn ein paar Nullen dazwischen liegen. Herr Krause, Sie können quasi im Nachhinein Ihre Hände in Unschuld waschen, was diese Frage angeht, Verantwortung, Versagen, weil Sie schon sehr früh ein kritisches Buch zu Maastricht und dem Euro geschrieben haben. Da stand alles Wesentliche drin, mit großer Skepsis.
Da stand nicht das Wesentliche drin. Rückblickend war ich unendlich naiv, weil ich mir nicht habe vorstellen können, dass Griechenland, Portugal, Spanien, Italien Mitglied einer Währungsunion werden könnten, wenn man die Kriterien ernst nimmt, die dafür aufgestellt worden waren. Aber in der Tat habe ich da am Beispiel Frankreichs und Deutschlands beschrieben damals, dass das nach meiner Auffassung nicht funktionieren kann. Da war ich übrigens auch nicht alleine, sondern da gab es einen Bundesbankpräsidenten, Karl Otto Pöhl, der dieses sehr deutlich dargelegt hat. Es gab eine Vielzahl deutscher Ökonomen, aber es gab in Bonn auch den Satz, sowas können wir nicht den Ökonomen überlassen, das lösen wir politisch. Was für eine Blödheit. Aber den hört man heute manchmal noch. Als ob die Ökonomie dann einfach sagt, okay, gut, dann gehe ich in eine Ecke und schäme mich. Ich meine, nur trotzdem haben wir alle das Ausmaß nicht so erkannt. Warum? Weil wir auch Kultur unterschätzt haben.
Das ist Wenn Sie heute aus der Distanz das nochmal beobachten, was glauben Sie, warum die Kritiker damals, die es ja gab, keine Resonanz fanden?
Wissen Sie, das ist mir selbst so gegangen. Als das Büchlein da rauskam, das war ja nur ein Taschenbuch, da kamen in Brüssel ganz sympathische Leute auf mich zu und sagten, meine Güte, Sie schreiben sowas. Sie sind doch nun wirklich davon überzeugt, dass wir in Europa zusammenarbeiten müssen. Ja, stimmt. Bin ich, in der Tat. Das glaube ich wirklich. Wenn wir in der Welt unsere europäischen Sichtweisen zur Geltung bringen wollen, dann glaube ich, ist Deutschland zu klein. Die Frage ist aber, was nützt Europa? Und ich meine, das ist doch eigentlich das Erschreckendste, was wir gerade erleben, dass in dieser Krise die Völker Europas auseinandergetrieben werden. Wenn Sie in Brüssel sind, ist einer der Vorteile des Ortes. Sie gucken ein bisschen anders in den Rest der Welt, aber vor allem in die anderen europäischen Länder. Dann nehmen Sie nicht nur verwundert wahr, wie da über unsere Kanzlerin geschrieben wird, sondern Sie merken ein Ausmaß an Fremdheit, an Erwartung, an Enttäuschung, dass dieses ganze europäische Projekt wirklich ernsthaft zu gefährden.
Ernsthaft zu gefährden?
Droht, ja.
Mehr nicht.
Ja, ich meine, wenn wir den Euro nicht um jeden, da kommt, was Peter vorhin sagte, wenn wir den Euro nicht um jeden Preis retten, was Probleme in sich birgt, weil, ich sag mal, ein griechischer Finanzminister hat schon vor vielen Monaten mal intern gesagt, ich habe gar kein Problem in Griechenland, ihr habt ein Problem, zu seinen Kollegen, weil er sagt, ich kann die Drachme wieder einführen, aber ob ihr es aushaltet, wenn dann Spanien, Italien auch noch kippen, das wollen wir mal sehen. So, da kommen dann ja auch Erpressungssituationen. Europa ist ja nicht immer eine Umarmung sich liebender Partner, sondern das ist oft auch griechisch-römisch oder Freistil oder sonst irgendwas. Da kommen dann auch Lobbyisten übrigens manchmal ins Spiel, dass man dann immer fragt, wenn es um Energiepolitik geht, wenn man die Märkte ein bisschen kennt in Europa, diesen völlig monolithischen Markt Frankreich und den doch daneben deutlich zersplitterteren deutschen Markt. Was heißt das eigentlich für euch, wenn das passiert etc.? So, aber um wieder da hinzukommen, wir merken ein großes Maß an Fremdheit und es ist ein so schönes Beispiel dafür, dass man proeuropäisch sein kann gegen den Euro. Aber das war damals die Denunziation. Ich meine, gucken Sie doch mal, wie die Kläger gegen den Maastrichter Vertrag, ich kriegte ja fast nostalgische Anwendung, als Herr Voskuhle da Herrn Hankel, Herrn Schachtschneider, Herrn Stabatti da wieder erwähnte, als sie da letzten Mittwoch da im Saal saßen, das sind die Wissenschaftler, die und auch die Juristen, die Recht behalten haben. Ehren wir die jetzt? Sagen wir, aha, ihr, die anderen haben geirrt, ihr seid die, die Recht gehabt haben, vertrauen wir euch mehr? Nein, sie sind in der Igitt-Ecke.
Sie sind die
und sie sind eigentlich gesellschaftlich geächtet. Ja. Und so sind wir damit umgegangen. Und diese Differenzierung für Europa sein, aber doch nicht jede Politik, die im Namen Europas gemacht wird, damit auch gleich akzeptabel zu finden oder richtig zu finden, diese Differenzierung, die wir national, kommunal, im Land völlig selbstverständlich zustande bringen, die bringen wir mit Europa noch nicht zustande. Und dieses Bonbon, dieses stinkende Bonbon, du bist ein Europagegner, das will sich keine Partei ans Hemd kleben lassen. Und deswegen haben wir auch oft genug keine vernünftige Debatte. Jean-Claude Juncker hat mal gesagt, war glaube ich ein WDR-Jubiläum, ihr müsst mehr Sendungen machen, streiten über Europa. Ja, das stimmt. Es wird im Bundestag zu wenig gestritten darüber. Ich bin ja schon fast einem Söder dankbar, dass er mal was anderes sagt. Es ist nicht unbedingt toll, aber es ist mein weg vom Mainstream.
Das stimmt. Und er sieht das auch als Riesenerfolg, weil die jüngsten Kernumfragen die CSU wieder deutlich nach oben sehen. Also er und Seehofer sehen sich, wie sie gestern Abend erzählt haben, absolut als Profiteure dieser Rhetorik. Wie sehen Sie es aus DPA-Perspektive? Sie sind jetzt länger wieder in Berlin. Wenn Sie die Defizite knapp zusammenfassen, was ist schiefgelaufen im letzten Jahrzehnt von Eurojournalisten, wie Sie berichtet haben? Was ist falsch gewesen, was ist in die falsche Richtung gelaufen?
Einiges hat schon gesagt worden. Rolf Dieter, das ist genau diese Geschichte. Wir wollten nie antieuropäisch sein, als wir in Brüssel waren. Wir haben sicher unterschätzt, dass Staats- und Regierungschefs so stark die Augen zudrücken, dass eben auch Länder wie Griechenland oder Italien mit, sagen wir mal, Zahlen, die so haarscharf waren, in diesen Euro reingekommen sind, aber es war halt politisch gewollt und es war so, dass wir daneben standen und sagten, ja, hier haben sich jetzt die Staats- und Regierungschefs zusammengesetzt und haben das gewollt, wollen das so politisch und du hattest das vorhin so schön gesagt und alle ökonomischen Bedenken oder Bedenkenträger müssten jetzt eigentlich in die Ecke, aber das wird schon irgendwie. Also das ruckelt sich. Ja, man hat immer gesagt, wir haben eine gemeinsame Währung, aber eben keine gemeinsame Regierung. Und dieses Problem, das ist alles irgendwann gesagt worden, aber es ist nicht richtig verfolgt worden, sondern man hat ja dann auch gesehen, die Menschen haben den Euro, sie können jetzt einfach aus dem Flugzeug steigen und mit der gleichen Währung bezahlen, wenn sie im Urlaub sind, wie zu Hause. Es gab ja so ganz viele gute Dinge, auch in dieser ersten Zeit, als diese gemeinsame Währung kam, so dass es einfach so ein positives Klima gab.
Kann man es so verstehen, dass Sie doch analysieren wurden, dass Journalismus zu sehr in dieser Phase im Gleitzug der Politik war?
Nee, würde ich nicht sagen. Wir haben einfach eine, also das war nicht so eine Gefälligkeit, sondern es war einfach auch der ernsthafte Versuch zu sagen, okay, das ist so ein Projekt, was die da starten. Das ist politisch gewollt und es gab immer den Ansatz, und darüber haben wir auch geschrieben, dass die politischen Versäumnisse ganz am Anfang gesagt, wenn man erstmal so ein ökonomisches Projekt, dass die irgendwann aufgearbeitet werden und aufgeholt werden. Und dann hat man sich auch so ein Regelwerk gegeben und gesagt, okay, dann haben wir so einen Stabilitätspakt. Und das war damals einfach nicht absehbar, dass Länder wie Deutschland und Frankreich, dass Herr Schröder ja bei der erstbesten Gelegenheit diese Regeln einmal so komplett über den Haufen wirft, dass danach dann auch völlig klar war, dass für diese, wir halten uns nicht mehr an die Spielregeln und suchen auch dieses gemeinsame Projekt. Das war damals einfach nicht absehbar.
Aber es war ja nicht klar, Entschuldigung, es war ja dann nicht klar 2005, dass es sozusagen Bach runtergeht, sondern im Gegenteil, es war ja trotzdem so, dass alle glaubten, es geht gut weiter. Ne? Mhm. Also ich erinnere mich daran, wir hatten 2005 damals im Stern einen Bericht, wo wir auch zitiert hatten aus einer Analyse damals von Joachim Fels, einem Morgan Stanley-Mann, der Eichel beraten hat, der damals warnte vor dem Auseinanderbrechen der Eurozone wegen der wachsenden Divergenzen in der Wettbewerbsfähigkeit Nord-Süd in der Eurozone. Und nachdem wir das veröffentlicht hatten, wurden wir allgemein abgewatscht. Ich war im Presseclub kurz danach, da war Herr Ziesemer vom Handelsblatt, der hat mich für verrückt erklärt, in der Zeit, in der, ich weiß nicht wo, Süddeutschen, wurden wir als Alarmisten und sozusagen Ruhestörer fast schon bezeichnet. Es gab keinen Willen, diese Realität wahrzunehmen, dass es eben diese wachsenden Probleme gab. Und es war ja nicht bloß der Fehler der Regierungen, es war ja auch die EU-Kommission, die zuallererst hätte warnen müssen. Es gab auch in der EU-Kommission Leute, ich kenne die selber, die sehr besorgt waren damals schon, und aber diese Meinung ist nicht von der Behörde formuliert worden. Und die Journalisten haben das auch nicht recherchiert. Und Journalisten haben das damals auch nicht aufgegriffen.
Woran lag das?
Weil es, ich habe schon, Herr Krause hat es ganz gut beschrieben. Er sagte, wenn Sie gegen bestimmte Vorschläge waren, dann waren Sie im Antieuropäischen. Es gibt ein Klima, das ist in Brüssel stärker, als es vielleicht hier in Deutschland war, aber es gibt es hier zum Teil auch. Wenn Sie gegen bestimmte europäische Projekte sind, weil Sie meinen, im besseren Interesse Europas wäre es vielleicht nicht die gute Idee, dann werden Sie leicht als Anti-Europäer gebrandmarkt. Mir geht es genauso wie Herrn Krause.
Oh, das können Sie doch aushalten.
Was bitte?
Das können Sie doch aushalten.
Ich kann das aushalten. Ich gebe zu, ich bin konfliktfähig.
Das, Politik hält das nicht aus.
Aber ich habe auch erlebt, es ist in der Tat so, auch für mich nicht mal leicht gewesen. Es war aber auch in Brüssel vom Kollegen angefeindet wurde, zum Beispiel regelrecht. Ne, so, aber ich kann das aushalten, aber es gibt andere, die sich dann sagten, ich habe selber gehört von Kollegen, nachdem ich weg war, die dann sagten, nee, so wie Tillack will ich da nicht hier kritisch berichten, da kriege ich ja bloß Ärger mit allen. Ne? So, also insofern braucht man da schon vielleicht einen breiteren Rücken für und das kann man auch nicht von allen verlangen. Es ist schon die Frage auch, wie eine Kultur beschaffen ist, in der wir es zulassen, dass Kritik erlaubt ist und dass auch europäische Projekte in Frage gestellt werden dürfen und den Schaden trägt Europa. Da bin ich mit Herrn Krause vollkommen einig, weil in der Tat kein europäisches Projekt oder kein Projekt überhaupt hat den Unfrieden in Europa so gesät wie der Euro und das ist, finde ich, hochbedauerlich.
Aber hatten Sie seinerzeit ja noch im Stern den Text unterbringen können.
Bitte? Ja.
Aber heute sieht das so anders aus.
Wieso?
Haben Sie in letzter Zeit viele eurokritische und analytische Texte da gelesen im Stern, wo diese ganzen Bankeneinflüsse und anderes thematisiert worden sind?
Okay, ich bin natürlich der Sprecher des Stern sozusagen.
Nein, aber ne? Sie sind aber der Insider des Sterns, der diese Welt kennt.
Ja, ich bin ja nun seit 2005 in Berlin wieder und mache viele Geschichten aus Berlin, auch insiderisch versuche ich das zumindest zu tun und kann mich nicht um alle Probleme dieser Welt kümmern sozusagen. Ne? Also, aber wir haben ja zum Beispiel vor einem Jahr eine sehr gute Insider-Reportage aus der EZB gehabt, aber ich sage auch, wir alle, da nehme ich uns gar nicht aus, aus. Ich glaube, wir müssen heute gucken. Wir haben jetzt hier zum einen eine ganze Batterie von neuen EU-Euro-Rettungsbürokratien. Wir haben den EFSF und den ESM in Luxemburg. Wir haben die EZB, die eine unglaubliche Machtfülle dabei ist, sich anzueignen mit den Anleihenkäufen, mit hohen Kosten auch, die dabei entstehen können, mit der Rolle als Bankenaufsicht. Und ich glaube, wir müssen noch sehr viel tun, damit da die kritische Berichterstattung auch gestärkt wird. Die EZB ist bis heute einer der intransparentesten Organisationen nach dem Vatikan. Wir wissen bis heute nicht, was genau in den Ratssitzungen passiert. Die Protokolle werden nicht veröffentlicht, anders als in den USA. Da gibt es eine Debatte immerhin. Aber sozusagen,
das hört sich so homöopathisch an. Würden Sie sagen, dass der Journalismus wirklich da einen Kurswechsel auch vornehmen muss, um diesen Herausforderungen institutionell zu begegnen?
Auf alle Fälle. Also ich glaube, so, man kann das nicht bloß mit Mitteln der Tagespolitik bewältigen sowieso. Das ist Tagesjournalismus. Da muss, glaube ich, in der Tat noch was passieren, weil wir hier neue Machtstrukturen haben in Europa und die sind noch undemokratischer und noch intransparenter zum Teil, als sie es vorher schon waren.
Also da geht jetzt einiges durcheinander, finde ich. Ich versuche mal zwei Pfade aufzumachen. Also zum einen, das ist ja eine sehr generelle Diskussion, was Journalismus leisten kann. Wenn sich Dinge ändern, kann man schnell genug Ressourcen dann darauf ansetzen und so weiter. Das ist eine gute Frage. Ich finde es auch sehr gut, dass so eine Diskussion wie zum Beispiel jetzt über die Freigabe der EZB-Protokolle kommt. Das ist aber, seit sie politischer geworden ist, ist sie natürlich auch schon transparenter geworden, weil ja auch die Bundesbank-Pressestelle und die EZB und Leute in der EZB natürlich auch Propaganda machen und spielen und Informationen nach außen geben. Also wir wissen doch schon sehr viel mehr, weil wir auch mehr Fragen stellen, weil es mehr im Mittelpunkt steht. Ich warne aber davor, das Schieflaufen des Euro zu vergleichen mit dem Verhalten des Journalismus vor der Finanzkrise. Ich glaube, das war schon so vor der Blase, der Internetblase 99, 2000. Da haben alle plötzlich angefangen, diese berühmten Börsensendungen reinzumachen. Alle hatten, Börse war ganz wichtig und so weiter. Alle haben über tolle neue Produkte berichtet, die ein Teil der Journalisten und der Chefredakteure vermutlich genauso wenig verstanden hat, wie eben auch ein Teil der Akteure sie verstanden hat. Auch die Bankvorstände haben ja die Produkte zum Teil nicht verstanden, die sie verkauft haben. Das ist nicht das Gleiche wie die Euro-Geschichte, wo man natürlich immer wusste, dass es politische Auseinandersetzungen gab, dass es auf Kompromissen basierte, aber das ist ja auch ein Bereich, wo sie kein optimales Modell haben. Es gibt ja sozusagen kein optimales Wirtschaftssystem, was bisher krisenfrei war. Also das wäre ja schön. Und bis jetzt war es immer so, es gibt immer Leute, die früh gewarnt haben. Das gab es auch bei der Finanzkrise. Die werden dann auch berühmt. Das ist sehr schön. Nur die Kunst ist doch, sie können immer 5 oder 10 Jahre vorher warnen. Ich kann mir irgendwas aussuchen und davor warnen. Natürlich, klar. Da kann ich auch in 5 sagen, ihr habt mich nicht gehört. Aber die Kunst ist doch daran richtig.
Ist doch besser, man Recht behalten hat. Ist doch besser, Recht zu behalten, als schiefgelegen zu haben.
Ja, Entschuldigung. Aber es kann doch genauso gut nicht schief. Kann doch was anderes passieren. Aber, das ist doch Quatsch. Man kann doch nicht die Zukunft voraussagen. Wenn man irgendwo einen Fehler sieht, heißt das doch nicht, dass das in Riesenkrise
ist. Aber ehrlich, könnte sie jetzt auch verstehen, als dass das so eine Art diplomatischer Weichmacher wäre, was Sie jetzt gesagt haben zum Schluss. Wenn Sie sich jetzt selbst mal ehrlich machen, um das zu strapazieren, was würden Sie denn im Nachhinein sagen, wo Fehler waren, Defizite des letzten Jahrzehnts in der Berichterstattung? Vielleicht zäumen wir es mal auf.
Wir haben sicherlich alle zusammen wird es wieder ähnlich zur Finanzkrise, über bestimmte Dinge wenig berichtet, die zum Beispiel Spanien Immobilienkrise, ja, also das jetzt ganz unabhängig von der Euro-Konstruktion hätte es ja mehr Leuten mal auffallen können, natürlich erst recht in Spanien, aber auch anderen, auch deutschen Anlegern, dass es irgendwie komisch ist, dass ein Land, was 100.000 Wohnungen im Jahr oder Häuser gebrauchen kann, 300.000 baut. Das ist eigentlich, das würde jeder sofort sagen, kann nicht funktionieren, ja. Gab es aber offenbar relativ wenig, habe ich nicht so verfolgt, gab es offenbar relativ wenig Berichte darüber, ja. Hinterher wissen es dann immer alle, ja. Ja, klar. Also deswegen.
Was haben Sie selbst für sich persönlich für Analysekontexte genommen aus diesen 10 Jahren, wo Sie sagen, da hätte ich besser hinschauen sollen oder anders sortieren müssen?
Also wir hätten sicherlich zum Beispiel so ein Thema wie Griechenland, klar. Ne? Als Griechenland aufgenommen wurde, gab es die ganzen Bedenken auch und dann haben Leute wie Schröder im Kanzleramt gesagt, naja, das ist ja so ein kleines Land, 2% des Euro-BIP, das kann es ja nicht ausmachen. Das hätten ehrlich gesagt die meisten Ökonomen das auch gesagt. Das ist ja im Grunde auch so. Das ist auch immer noch so. Das Problem ist halt, dass Griechenland eben deutlich gemacht hat, dass es da ein paar Systemprobleme und einen Riss gibt. Wenn es alleine Griechenland gewesen wäre, hätten wir diese Krise auch nicht. Da hätte man das irgendwie zugedeckt mit Geld und dann wäre es gut gewesen.
Und wie erklären sich, dass man das nicht gemacht hat? Sie haben ja jetzt in Ihren Kommentarspalten, kommentieren ja teilweise mit verschiedenen Autoren relativ rabiat in der Wirtschaftspolitik, auch sehr in der Breiten, im breiten Spektrum. Warum hat nicht einer mal auch diesen Hammerschlag genommen und hat diese Dinge ganz stark destilliert und dann auch der Katze die Glocke umgehangen? Ja. Sie haben doch garantiert eine Antwort. Das will ich nur verstehen. Man stellt sich doch die Frage.
Da habe ich keine Antwort, weil ich auch nicht glaube, dass es den einen Punkt gab, wo man sagen konnte, da hätte jetzt was ganz anders gemacht werden müssen. Das sind ja lange politische Prozesse bei unserer wirtschaftspolitischen Ausrichtung der Zeitung gäbe es da auch eine Richtung, die immer sagen würde, das ist auch alles Quatsch. Da kann man mit Keynes noch ein bisschen Geld reinpumpen, ein bisschen hin und her verteilen, da geht es auch gut. Das könnte auch sein, dass das so ist. Das ist jetzt nicht die politische Entscheidung, die wir gerade, den Pfad, den wir gerade gehen. Ja?
Frau Huber, wenn Sie diese Defizite jetzt gehört haben, können Sie mit Ihrer DIS das analysieren, wo die Defizitstrukturen im Kern sind, dass das so schiefgelaufen ist?
Na, also was man schon sagen kann, also es gibt schon Gründe dafür, dass der Recherchejournalismus in Brüssel nicht besonders ausgeprägt ist. Der eine Grund ist ganz einfach, die Ressourcen fehlen. Also zum Vergleich, der Spiegel hat in Berlin 36 Leute, in Brüssel sitzen 3. In jeder Berliner Redaktion gibt es Experten für Gesundheitspolitik, für Finanzpolitik, für was auch immer. In Brüssel sitzen Universalisten, die also müssen sich nicht nur einarbeiten in diese komplexe Materie, sondern die auch noch in all ihrer Komplexität erklären. Und wenn sie das geschafft haben, ist die Zeit auch meistens schon vorbei, also um kritisch nochmal nachzufragen. Also man muss quasi als Journalist aus Brüssel die Regeln im laufenden Spiel immer wieder neu erklären und darüber hinaus bleibt wenig Zeit, tiefergehende Recherchen dann noch zu betreiben. Da gibt es Ausnahmen, aber die meisten Medien sind eben sehr schmal besetzt in Brüssel. Und wenn man die EU nicht als Thema begreift, was sie de facto nicht ist, sondern eine politische Ebene, dann müsste man dem eben auch entsprechende Verteilung von Ressourcen folgen lassen. Also
wenn Sie jetzt das analysieren, was alles schiefgelaufen ist, glauben Sie, dass es in der Brüsseler Community sowas gibt wie Lessons Learned, dass Konsequenzen daraus gezogen worden sind? Ist das Ihre Wahrnehmung?
Ich glaube, das sind eher so knallharte Fakten, die sich geändert haben. Und zwar, dass jetzt im Moment ja einfach dieser intergouvernementale Bereich in der Eurokrise wahnsinnig stark geworden ist. Und das war der, das kann man in der Forschung sehen, dass eben immer dann, wenn die Gipfel stattfinden, wenn diese intergouvernementalen Sitzungen sind, gibt es die Peaks, die Spitzen in der Berichterstattung. Und momentan haben wir eine Dauerspitze in der Berichterstattung. Und ich denke, dass dementsprechend auch Expertise in den Hauptstadtredaktionen jetzt da erlernt wird. Also ich denke, dass man kann sehen, dass die Hauptstadtredaktionen aktiviert sind in ihrer Europaberichterstattung und das wird auch langfristig eine veränderte Struktur.
Und kann man den simplen Schluss ziehen, dass je wichtiger Europa wird, das sagt uns die Kanzlerin ja auch gestern in der Pressekonferenz, dass damit auch die Medienkonzerne und die Sender mitziehen und diesen Stand auch stärker ressourcenmäßig ausbauen? Das ist
also erstmal würde ich auch sagen, dass die politischen Akteure da eine Verantwortung tragen, weil immer noch dieses Blame-Game betrieben wird, also dass nationale Regierungsakteure behaupten, sie hätten Brüssel irgendwelche Dinge abgetrotzt und für den Deutschen oder was auch immer für eine Nationalität Wähler was erkämpft in Brüssel, obwohl sie bei jeder Entscheidung mit am Tisch saßen und solange vorgegaukelt wird, dass diese nationale Bühne nach wie vor die entscheidende ist, was nicht in allen Fällen mehr der Fall ist. Solange wird sich, glaube ich, auch medial nicht viel ändern. Also das muss Hand in Hand gehen, meines Erachtens.
Und aber Blame Game, haben Sie Hoffnung, dass es ändert? Wenn Sie jetzt die CSU sehen, die internen Strategiepapiere gehen ja daraufhin ganz klar, Bashing von Europa, ja. Haben jetzt den Erfolg. Dieser Erfolg ist immer leider wie ein süßes Gift. Nehmen Sie an, dass sich das ändert?
Also ich empfinde das, also ich bin Herrn Söder nicht dankbar. Ich finde, das ist ziemlich gefährlich, diese Zuspitzung in Nationalismen im Moment, weil jetzt fliegt sozusagen den Akteuren das um die Ohren, was sie jahrelang versäumt haben, diese Politik eben zu erklären. Das ist meines Erachtens eben nicht primär die Aufgabe der Journalisten, die sollen das vermitteln, aber die Politiker müssen erstmal erklären, was sie da tun und was sie sich dabei gedacht haben. Und das sind jetzt eben so Konsequenzen, dass in der Krise da so eine extreme Kluft entsteht.
Vielleicht wollen sie nicht erklären. Also vor einigen Jahren, es hat kaum mehr jemand präsent, gab es bei der CSU Wahlplakate offen im Landtagswahl massiv gegen Europa. Das ist noch nicht lange her, aber offensiv, nicht nur nebenbei. Also Blame Game geht weiter.
Ich denke, also im Moment kann man ja sehen, dass die Regierung eben versucht zu retten, was zu retten ist. Und von der Bundesregierung geht es im Moment nicht aus. Aber es gibt eben immer wieder Akteure, denen das dann Nutzen verspricht. Also wie man jetzt gesehen hat mit Herrn Dobrindt und Herrn Söder.
Herr Kraus, haben Sie den Eindruck, dass aus diesem eben skizzierten, aus verschiedenen Perspektiven entwickelten Kritikpunkten, dass da innerhalb der Journalistenkreise, die in Brüssel sind, Konsequenzen gezogen worden sind oder eine andere Haltung oder eine andere Sicht auf Europa? Hat sich das verändert?
Sie fragen mich gerade was. Ich hoffe, Sie erinnern mich gleich dran. Ich war gerade mit anderen Gedanken, ja, weil ich das gerade eben noch gehört habe. Ich will Ihnen sagen, warum ich das gut finde, dass zum Beispiel auch so populistisch was gesagt wird. Es zwingt die anderen nämlich zu antworten.
Stimmt.
Und wenn Sie mal den deutschen Tellerrand jetzt verlassen, sondern zum Beispiel in unser Nachbarland Niederlande gucken, dann werden Sie sich erinnern, dass es da bei der vorletzten Wahl eine sehr starke rechtspopulistische Bewegung gab, die sehr stark Stimmen gekriegt hat. Der Name Geert Wilders ist vielleicht einigen geläufig. Und die sind diesmal bei der Wahl in einer sehr viel kitzligeren Situation abgestraft worden. Und die Populisten von rechts wie von links. Und die Pro-Europäer, die sich auch kritisch mit Europa auseinandersetzen, also man muss Herrn Rutte jetzt nicht als einen Europhilen sich vorstellen, aber es im Grundsatz würde der so immer niederländische Interessen vertreten in Europa, aber er weiß schon, dass ein funktionierendes Europa im niederländischen Interesse ist. Der ist der strahlende Wahlsieger gewesen. Und die Sozialdemokratische Partei, die das ähnlich mit anderen Akzenten vertritt, auch. So, das könnte ja bei uns auch passieren. Journalismus, Sie fragten ja nach der Rolle des Journalismus. Ich finde immer, in ganz verschiedener Weise hatte ich das Gefühl, Sie überfrachten unsere Zunft. Also wenn ich Berichterstatter bin und Herr Kohl sagt mir, der Euro wird so hart wie die Mark, oder ich glaube Weigel war es, dann kann ich doch in der Tagesschau nicht sagen, stimmt nicht. Geht gar nicht.
Wir können aber sagen, ich habe ein Buch geschrieben über die Konditionen und können sagen, da stimmt
auch
was nicht. Beachten Sie mehr die Instabilität.
Was meinen Sie, wenn ich einmal in der Tagesschau auf ein eigenes Buch hinweisen würde?
Langsam, es war so gemeint, dass Sie sagen könnten, das wusste jeder, dass die Volkswirtschaften sich in ganz verschiedenen Geschwindigkeiten entwickeln. Ja, das kann man sozusagen mitlaufen.
Ich habe sehr skeptisch über diesen, ich habe hier diesen Maastricht-Prozess begleitet. Ich habe da schon immer wieder die Fragen auch aufgeworfen, aber Der Punkt, dass der Berichterstatter muss sich aus gutem Grund zurückhalten. Und das ist meine Hauptaufgabe zum Beispiel, erstmal Bericht zu erstatten. Kommentator bin ich ganz selten. So. Und da muss man erstmal berichten, was ist, was passiert. Und bitteschön, wer sind wir denn? Ich bin ein Ein-Mann-System. Ein Finanzminister hat einen Riesenapparat.
Das ist eine ordentliche Reichweite.
Ja, aber, pardon, ich rede von der Analyse des politischen Vorgangs. Ich muss das alles mit diesem kleinen, kahlen Kopf machen, wo andere ganze Apparate zur Verfügung haben, nachzudenken über die Richtigkeit oder Falschheit von Wegen etc. Also ich sag mal, ein bisschen Bescheidenheit tut Journalisten schon ganz gut. Was uns da eher manchmal fehlt, ist auch eine Aufgabenteilung. Ich meine, Tagesjournalismus ist das eine, das andere ist, was in Magazinen passiert, was in Features passiert und dafür. Und was ich früher oft beklagt habe, dass in der ARD immer, wenn einer sagt Europa, dann rufen wir in Brüssel an und das war's dann. Wir haben inzwischen sehr viel mehr Kompetenz woanders. Es gibt inzwischen Autoren von Dokumentationen, die sich mit den zum Beispiel mit der Krise befassen etc. Das hat ja das Interesse geweckt. Warum will ich diesen Kontrast haben? Journalismus braucht Spannung. Journalismus ist nicht Wissenschaft. Wir sind nicht die reine, hehre Wahrheit, sondern da ist immer auch noch, das soll Wahrheit sein, ja, aber auch nett verpackt mit Schleifchen drumherum und konsumierbar sein. So, und da ist Spannung ein ganz wichtiges Element. So, und Spannung, das steckt im Wort drin, entsteht aus dem Kontrast. Das heißt, wenn wir, was lange Jahre, Jahrzehnte in Deutschland die Haltung gegenüber Europa war, wenn wir keine politische Debatte darüber haben, alle in demselben Strom schwimmen, das ist so langweilig wie nur was.
Haben Sie Hoffnung, dass sich diese Debatte entfachen kann?
Ja, deswegen sage ich ja, das fängt ja an. Ich bin immer sehr erstaunt, mit welcher Vehemenz so die SPD jetzt gerade an ihrer nächsten Wahlniederlage arbeitet, weil die greift Frau Merkel von einer Seite an, wo ich das Gefühl habe, bei meinen Kontakten mit Deutschen, das ist die falsche Seite. Ich glaube schon, die nächste Bundestagswahl wird sich an der Frage entscheiden, wer passt am besten auf unser Geld auf. In welchem Sinne auch immer. So. Und wenn ich dann für Eurobonds bin, glaube ich, empfinden die meisten das nicht als gutes Aufpassen für, auf unser Geld. Und ich meine, Sie sagen, was ist schiefgelaufen? Es läuft dauernd was schief. Ich finde, Frau Merkel hat so entsetzliche Fehler gemacht bei der Bewältigung der Krise. Und hier, die teuer sind für Deutschland, kosten zig Milliarden. Erstmal nur als Garantien. Wer weiß, ob sie noch fällig werden. Aber wenn Sie sich mal dran erinnern, so zwei Jahre zurück, diese Bestrafungsideologie, dass man da Ländern, die Schuldenkriterien nicht einhält, das Stimmrecht entzieht, so kriegst du Haue, du böser Grieche. Also anstatt an Lösungen zu arbeiten, schnell zu arbeiten, dieses Zögerliche auch. In Deutschland ist sie die große Heldin damit. Also da haben offenbar die Berichterstatter, wir haben darauf hingewiesen, dass da Sachen offenkundig nicht richtig erkannt worden sind. Aber man muss dann auch sagen, die Wirkung war nicht sehr, sehr oder andersrum, ist überschaubar.
Aber vielleicht beherrscht sie dieses Blame-Game in einer bestimmten Variation virtuos.
Das tut sie ja nicht. Sie blamet ja nicht.
Immer einen Schritt blaming und einen Schritt mitmachen?
Ich kann Ihnen sagen, Frau Merkel...
Weidmann loben und trotzdem anders agieren? Ist eine hohe Ambivalenz.
Das ist doch klar, dass die froh ist, dass sie nicht mehr in den Bundestag gehen muss und um Milliarden bitten muss. Das ist. Aber nehmen Sie mal so eine Geschichte. Ich meine, das ist doch wirklich, ich überlege die ganze Zeit, wie mache ich Ihnen anschaulich, wie schwer das manchmal ist. Das war zum Beispiel an dem Mittwoch, als das Verfassungsgericht gesprochen hat. Da waren Sie so ganz stolz, dass der Bundestag also nun künftig nochmal das Sagen haben wird. Da habe ich es mir erlaubt in der Tagesschau, es ist aber nach unseren Regeln schon hart an der Grenze, zu sagen, glaubt jemand wirklich, dass wenn die Grenze der 190 Milliarden erreicht sein wird und man nochmal 40 Milliarden extra braucht für den ESM, dass der Bundestag dann Nein sagen wird? Ich glaube das nicht. Der Bundestag hat bisher lammfromm, weitgehend kenntnislos abgenickt, was da passiert ist. Ich meine, ehrlich gesagt, das ist das, was bei solchen Fragen meine Kollegen von Panorama den Abgeordneten Fragen stellen können und die wissen erkennbar nicht, um was es geht. Da sage ich dann auch, liebe Karlsruher, was habt ihr für ein Vertrauen in unser Parlament? Das hat da, meins ist da ein bisschen gestört. Aber ich sage, Sie kommen da an Grenzen und Journalismus kann das nicht alles. Okay. Zunächst mal haben wir die Wirklichkeit abzubilden, die da ist und sie zu erfassen infolgedessen. Wir haben auch zu transportieren, was Politiker sagen und sei es noch so großer Blödsinn.
Ist verstanden.
Journalistische Pflicht.
Herr Rommenschick, haben Sie bei dpa Konsequenzen aus dieser Debatte gezogen? Da bleibt ja zurzeit kein Stein auf dem anderen. Sie sind im großen Umbauverfahren, machen vieles anderes. Ja, steuern Sie die Ressourcen anders jetzt, was Brüssel-Berichterstattung angeht, Europa-Berichterstattung?
Also nicht sehr wesentlich. Wir haben immer ein großes, starkes Brüsseler Büro gehabt. Daran haben wir auch nichts geändert. Man muss immer wissen, dass Brüsseler Politik immer Innenpolitik ist. Und vice versa, es geht dann auch wieder zurück. Was hier in Berlin passiert, hat auch für Brüssel und für die europäische Politik viel Einfluss. Unser Vorteil, seit wir nach Berlin gezogen sind, ist, dass wir nun alle Teams aufeinander haben im Newsroom und vieles, was am Tagesjournalismus an Erklärung nötig ist, an Hintergründen, an Grafiken, an übergreifenden Geschichten zwischen Wirtschaft und Politik und dem Auslandsteam in Brüssel, das fällt uns deutlich leichter. Also da haben wir einfach durch die Nähe und die Kompetenz, die wir sehr viel schneller mobilisieren können, tagesaktuell können wir da sehr viel schneller in die Schuhe kommen.
Ihr Chefredakteur hat ja jetzt angekündigt, dass sämtliche Planungsprozesse von dpa künftig für die Kunden transparent gemacht werden, damit diese auch bei Ihnen quasi in den Planungsprozess reingehen können. Wäre das so ein Reformschritt, dass die Regionalzeitung oder auch nationale Zeitung Ihnen den Jobauftrag geben könnte, macht doch mal da mehr und intensiver und damit quasi dpa in der Berichterstattung anders steuert?
Tagesaktuell können Sie das schon. Wir haben ja diesen Rückkanal über unsere dpa-Newsseite und alles das, wo wir noch gar nicht sehen, was erklärt werden muss, kommt von den Kunden und die sagen, könnt ihr nicht mal dies machen oder könnt ihr da nicht noch ein bisschen mehr erklären? Künftig wird es ausgeweitet, indem wir einfach die Termine, die anstehen, also sagen wir mal, da kommt ein Europäischer Rat, ein Gipfel und dann können die Kunden natürlich vorher schon mit uns kommunizieren, wo sie Bedarf sehen, was sie gerne berichten.
Richtig, aber den Planungsprozess richtig transparent zu machen, das ist ja schon halb revolutionär. Sie sind sehr mutig, was Sie da alles vorhaben.
Ja, aber es ist vermutlich das, was die Kunden angesichts ihrer auch nicht gerade üppig gewordenen Ressourcen von uns erwarten.
Es könnte dann sein, dass im Grunde die Euro-Berichterstattung erweitert wird. Herr Ehrlich, was sind die Konsequenzen in Ihren Wirtschaftsblättern aus dieser Kritik? Hat sich da bei Kapital und bei FTD und so weiter, hat sich was getan? Ziehen Sie Konsequenzen aus diesen Beobachtungen? Man hört ja so ein bisschen jetzt, dass die Euro-Euphorie auch in den Medien etwas abklingt. Sehen Sie da so einen publizistischen Trendwechsel, auch von den Chefredakteuren bei Ihnen?
Nee, bei uns sehe ich den nicht. Wir stehen da eigentlich relativ klar, sind auch der Meinung, dass bei dem Thema wirtschaftliche Ungleichgewichte, Wettbewerbsfähigkeit, es schon Änderungen gibt, dass sich da schon Dinge tun. Das ist also jetzt auch dieses ganze Projekt auch der Reformen und Hilfen in der Kombination sogar wirken kann. Ob dann nochmal die EZB da nochmal rein muss, ich würde sagen, ja, das wird man dann sehen. Was anderes ist es natürlich, wir haben ja auch Anlegermagazine sozusagen, die dann immer die Leute beraten müssen, wo könnt ihr noch euer Geld anlegen? Und zwar nicht so sehr, wo ist es noch sicher, sondern wo gibt es überhaupt noch Zinsen? Das ist ja dann die andere Seite. Ich meine, für den deutschen Staat ist das schön, er muss keine Zinsen mehr bezahlen. Das ist aber für jede Lebensversicherung. Es wird jetzt demnächst die Ärzte, alle, die solchen speziellen Versicherungen sind, treffen, dass sie merken, sie kriegen wahrscheinlich möglicherweise sehr viel weniger Rente. Das sind dann Nebenfolgen, die witzigerweise was mit Deutschlands Stärke im Euro zu tun haben und nicht mit der Krise und den Kosten. Das sind so Neben. Also Wirtschaft ist halt immer sehr komplex. Das ist eine Welt, die uns Spaß macht, unseren Lesern hoffe ich auch. Aber es ist oft überkomplex für einfache politische Entscheidungen wie bei einer Bundestagswahl, wo man dann entscheiden muss, was wähle ich jetzt? Und da bleibt man dann eben übrig, wie Rolf schon gesagt hat, im Zweifelsfalle bei der Merkel haben wir den Eindruck, die hat das irgendwie ganz gut im Griff, da wählen wir sie nochmal.
Da ist man manchmal schon froh, wenn da wie bei Ergo ein paar Zwischenfälle passieren, die man etwas plastischer darstellen kann. Aber Herr Tillack, wie schaut es denn aus bei Ihnen, der Stern? Wie sehen Sie die Trendeinschätzung? Wird sich aus dieser Kritik, die sich auch kumuliert, wird sich etwas verändern im Stern? Da gibt es ja jetzt Berater, die einen neuen Stern entwickeln sollen und so weiter. Haben Sie den Eindruck, dass diese gesellschaftspolitischen Themen verstärkt Platz finden in dem Blatt dann künstlich, in so einem populären Blatt?
Also, ich glaube, wir reden ja jetzt hier nicht über den Reformprozess im Stern, aber ich glaube, es ist für alle Printmagazine klar, wenn die Anzeigeneinnahmen sinken, die werden weiter sinken, müssen wir mehr Einnahmen erzielen durch den Verkauf von Exemplaren am Kiosk oder im Abonnement. Das heißt, der Leser wird wichtiger quasi als Finanzierer. Das ist ja auch gut so. Ich bin lieber von Lesern abhängig als von irgendwelchen Anzeigenkunden. Und das heißt natürlich aber auch, wir werden da höhere Preise verlangen müssen. Eventuell haben wir ja auch schon gemacht zum Teil. Und das heißt auch, wir müssen natürlich idealerweise auch unsere Qualität ständig verbessern. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Und da führt nichts dran vorbei. Wenn man jetzt aber zurück zum Thema Europa kommt, ne, ist es natürlich schon in der Tat so, dass es nicht bloß von den Medien abhängt, wie weit sie dort besser berichten können. Es hängt auch in der Tat vom Leserinteresse ab. Und das hängt auch wiederum davon ab, wie die Politik strukturiert ist. Ich meine, wir wissen alle, dass in den Ländern, in den Staaten, in denen es Referenden gab, zum Thema EU, egal wo, Dänemark, Frankreich, dass die Inflationsstände bei den Bürgern dramatisch erhöht hat. Ne? In Frankreich waren zum Zeitpunkt da der Referendums über den Verfassungsvertrag waren 4, glaube ich, von den 10 Büchern in der Bestsellerliste Bücher über den EU-Vertrag. Und in Dänemark war es ähnlich in ähnlichen Fällen. Und insofern, Kontroversen über Europa erhöhen die Informationen über Europa. Insofern ist es richtig.
Wieso der These richtig?
So, die These ist absolut richtig. Und generell gilt, Bürger haben dann mehr Interesse, auch sich zu informieren, wenn sie was zu entscheiden haben. Durch Referenden, man könnte auch sich vorstellen, hätte man eine demokratische Ausstattung der EU insgesamt, hätte man eine Konkurrenzdemokratie auf EU-Ebene, würde das gewiss auch etwas verändern und man kann es insofern wirklich nicht immer bloß bei den Medien abladen, sondern es hängt auch viel davon ab, ob für die Bürger und von ihrem Votum für Europa was abhängt. Ne?
So, wir haben jetzt den Hefeteig ausgerollt und Sie können jetzt die Pizza belegen, wenn Sie wollen. Die Kollegen haben Mikrofone für Sie, wenn Sie kurz sagen, wer Sie sind und wenn Sie was fragen wollen, können Sie gerne die Herren und die Dame hier in Unruhe bringen. Kein Handzeichen bis jetzt. Doch, da vorne, vierte Reihe, zweite von links. Knapp und pointiert, erfreut die Diskutanten.
Krüger ist mein Name, ich vertrete niemanden, nur mich selbst. Eins wundert mich, wieso ist es, wenn ich es vergleiche, Klimawandel und Eurokrise, wieso ist den Wissenschaftlern beim Klimawandel gelungen, aus dem Elfenbeinturm rauszukommen und praktisch über die Medien die Regierung der Industrieländer stark zu motivieren, die Politik zu ändern. Warum ist es Euro nicht gelungen? Warum ist da die Wissenschaftler, die da, was weiß ich, damals eröffnet waren, also der Euro kommt zu früh, ich glaube es waren 160, die sind in der Versenkung geblieben. Warum ist das nicht aufgegriffen worden? Okay. Was unterscheidet diese beiden Sachthemen? Ja,
danke. Jetzt ein weiteres Handzeichen. Da in der Mitte hinten. Ja.
Jürgen hat hier, ich vertrete auch niemanden. Als Rentner kann man das wahrscheinlich nur die große Masse der Rentner vertreten. Na, ich möchte zumindest mal etwas Positives sagen. Zu dem Titel. Ich bin der Meinung, also der Titel, der ist ein bisschen meiner Ansicht nicht ganz glücklich gewählt. Ich bin der Meinung, die Presse kann gar nicht versagen. Den Vorwurf möchte ich Ihnen hier nicht machen. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Sie können doch nur das schreiben, was Sie beobachten und was Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Natürlich mit irgendeiner Bewertung und jetzt sage ich auch mit irgendeiner Ideologie. Dafür ist für mich Ideologie nur eine fixe Idee, auf Deutsch übersetzt.
Worauf wollen Sie hinaus?
Ja, das kommt jetzt. Das
ja,
kommt
dann
jetzt.
Beeilen Sie sich bitte.
Ja, weshalb? Sie haben doch jetzt zwei Stunden, fast eineinhalb Stunden geredet. Das ja. Haben Sie mal Geduld. Okay. Und Demut, was der Herr Krause eben sagte. So, jetzt das Zweite ist, für was halten Sie sich? Für Fachleute? Das hat es ja angeklungen hier. Thinktanks? Ja? Das meinen Sie wahrscheinlich. Ja, das können Sie nicht und den Schuh sollten Sie sich auch gar nicht anziehen. Deshalb erstens eigentlich kein Vorwurf, aber ich denke jetzt nur hier an der FAZ und das will ich gar nicht herausgreifen, ich denke nur vor 20 Jahren an den Herrn Papier. Da könnte ich auch nichts zu sagen, ja, wie der aufgetreten ist. Ne? Ja, das wissen Sie ja genau. Ne? Das heißt, was können wir tun, was sind wir? Genau wie Sie da oben sind wir ratlos.
Okay. Der Point ja. Ist verstanden. Vielen Dank.
Nee, das glaube ich gar nicht. Jetzt seien Sie mal gar nicht, wir sind ratlos. Und jetzt versuchen Sie jetzt mal, wen wollen Sie aufklären? Mhm. Die Politiker oder uns?
Alles klar. Dankeschön. Sonst würden wir gleich vorne in der dritten Reihe, bitte, der Herr. Ja, irgendwo in der Mitte?
Ah, jetzt okay. Also, wir haben ja im Moment die Situation, dass Frau Merkel, der Lehrmeister ist gegenüber dem Ausland, wie man sich in den Staatshaushalten zurückhalten muss, aber das im eigenen Lande nicht praktiziert. Es ist ja so, dass wahrscheinlich die Politik im Moment etwas an dem Bürger vorbeigeht. Wir Bürger denken alle, hoffentlich geht das gut, wie Sie das schon vorhin andeuteten, nicht? Hoffentlich geht das alles gut. Wir zittern und die Regierung sinnt nach Möglichkeiten, den Bürger irgendwie mit 5-Mark-Beträgen zu erfreuen, die er vor dem Hintergrund dieser großen Gefahren, die er sieht, nicht braucht. Warum wird dies von den Journalisten nicht stärker herausgestellt?
Dankeschön. Die Dame noch und dann der Herr nebendran. Ja,
ja, Sarah Porten, mein Name, von der europäischen Presseschau Eurotopics. Wir bündeln Kommentare aus ganz Europa und geben deshalb auch ganz klar Meinung weiter, berichten eben nicht. Die Frage, die mir die ganze Zeit auf den Lippen liegt, die mir wirklich unter den Nägeln brennt, ist die, wie sieht es eigentlich aus, welchen wirtschaftlichen Sachverstand müssen Journalisten heutzutage mitbringen, wenn sie über die Eurokrise berichten? Also wenn ich Informationen zusammentrage, um zu versuchen, die Nachrichtenlage zu verstehen, stelle ich oft fest, dass ganz unterschiedlich also gewichtet wird, die Entscheidungen zum Beispiel eben von den Ministertreffen, dass da komplett unterschiedliche Dinge herausgegriffen werden und dann als wichtig an die Leser weitergegeben werden. Und da stelle ich fest, dass da irgendwie, also so kommt es mir zumindest vor, dass da ein gewisses Urteilsvermögen fehlt und gar nicht richtig eingeschätzt werden kann, was wirklich relevant ist. Und ja, ich vermisse schon auch da den Mut zur Kontroverse und den Mut zur Meinung. Und ich habe das Gefühl, dass das mit einem gewissen volkswirtschaftlichen Hintergrund vielleicht dann ja auch anders erklärt werden könnte. Das wäre das, was mich heute interessiert.
Danke. Der Kollege nebendran rechts hat es gemeldet. Ja.
Ja. Thorsten Keller, freier Journalist. Ich würde mal eine generelle Frage an alle Kollegen, die jetzt mit Brüssel sehr stark befasst sind, stellen. Und zwar, wie kompetent halten Sie eigentlich die Politiker, die in Brüssel agieren? Hintergrund da. Sie haben eben selbst gesagt, wir haben selbst Fehler gemacht in der Berichterstattung. Wir sind vielleicht zu proeuropäisch. Beispielsweise, wenn ein EU-Kommissar nicht unbedingt kompetent wäre, würde man das so in die Medien geben? Oder würde man sagen, okay, wir nehmen mal die Person raus und schauen auf andere positivere Themen?
Okay, vielen Dank. Die erste Runde, Herr Ehrlich, wollen Sie anfangen mit der Kompetenzeinschätzung zum Schluss?
Ja, also da ist natürlich ein bisschen das Problem, dass dadurch, dass man diese europäische Öffentlichkeit nicht hat und so ein Kommissar nur bei relativ groben Vergehen sozusagen loswerden würde, es gibt einfach schwache Kommissare, die aber auch nicht so ein wichtiges Portfolio vielleicht haben, über die wird auch nicht viel berichtet, dann macht man sich auch nicht die Mühe, denen dauernd sozusagen welche Fehler nachzuweisen. Das würde auch hier keiner, wenn schon in Deutschland den Kommissar keiner kennt, dann wird auch ein Skandal über den Kommissar relativ schwer zu verkaufen sein. Also wenn es ein wahrer, richtiger Skandal ist, ja, aber wenn es nur schlechte Arbeit ist, ist es dann halt schwierig. Ich meine, die Kommissare oder die Politiker insgesamt in Brüssel sind sehr gemischt. Das ist hier in der Berliner Politik ganz genauso. Da gibt es bessere und schlechtere. Wenn man sich die Bundesregierung anschaut, würde ich mal sagen, ist das Niveau jetzt auch nicht so gleich, also sehr, sehr ungleich innerhalb der
Sache. Jetzt haben Sie sich schon warm geredet. Diplomatischer dürfen Sie sein.
Genau, also da gibt es halt gute und schlechte und unfähige, und das ist in der EU-Kommission oder in den Institutionen genauso. Die an der Spitze begeistern mich nicht gerade, aber sie haben ihre gewissen Talente. Zu dem ersten Punkt würde ich gerne was sagen, Eurokrise und Klima. Also letzten Endes, das sehen wir doch jetzt, ist die Klimageschichte natürlich genauso in die politischen Mühlen geraten wie der Euro. Sie haben dann immer irgendwann Interessen. Und es gab halt mal, auch weil auch Merkel daran Interesse hatte, 2007 war das ein großes Thema, es war so eine Konstellation, wo man eben große Ankündigungen gemacht hat, auch beim G8-Gipfel, aber das ist ja dann sehr schnell wieder auseinandergefallen. Man hat dann eben sehr vieles doch nicht gemacht. Die meisten Länder haben es zum Teil gar nicht umgesetzt. Die EU hat die Sachen umgesetzt, ist jetzt aber auch schon sehr viel zögerlicher mit neuen Zielen sich geben. Das Thema ist nicht mehr ganz so groß. Die Wissenschaftler sagen ja nichts anderes als vor 3 Jahren. Trotzdem wird für den Klimaschutz deutlich weniger politisch getan im Moment. Und beim Euro ist es ja nicht eine wissenschaftliche Meinung, sondern da sind es ja immer 5 verschiedene Meinungen gewesen, insofern noch mal schwieriger. Da ist der Fall auch nicht so eindeutig wie beim Klima.
Herr Romanczyk, die vorletzte Frage war ein bisschen auf Sie gemünzt, in Anführung diese Gewichtung der Nachrichtenfaktoren. Also das ist mir auch aufgefallen, dass es sozusagen zu einzelnen Ereignissen komplett unterschiedliche Varianten gibt. Wie schätzen, liegt das daran, dass die Nachrichtenfaktoren klassisch nicht mehr die Bedeutung haben, dass das aufgefächert worden ist, oder wie würden Sie die Frage beleuchten?
Also ich glaube, die Nachrichtenfaktoren, was interessiert, was hat Drama, was ist spannend, das hat Rolf Dieter vorhin auch schon mal gesagt, da hat sich nichts dran geändert.
Was ist visualisierbar?
Ganz wichtig. Ich bin Gott sei Dank nur Schreiber, auch wenn ich jeden Tag ganz viele Grafiken und Bilder sehe und O-Töne höre, aber das ist für Fotografen zum Beispiel in der Eurokrise im Moment ganz schwierig. Machen Sie mal ein gutes Symbolbild. Also nicht nur Merkel steigt aus dem Auto aus und geht in den Rad rein und wieder raus. Also das ist für Fotografen im Moment richtig schwierig. Aber ganz grundsätzlich, was, glaube ich, im Moment diese Euro-Schuldenkrise auch so in das Bewusstsein der Menschen bringt, warum es auch so viel Angst gibt. In diesen vielen Umfragen heißt es ja immer, was fürchten die Deutschen am meisten im Moment? Ja, dass der Euro das nicht überlebt. Das sind diese unglaublichen Summen. Und dann sind wir auch bei diesem Thema, wie viel Volkswirtschaft verträgt die Berichterstattung eigentlich im Moment? Relativ viel. Weil diese riesigen Summen, unvorstellbar, müssen ja auch irgendwie erklärt werden. Ist dieses Geld schon weg? Und wann ist es denn weg und wer bezahlt dann wirklich was dafür unter den 27? Das müssen Sie eigentlich jeden Tag wieder von vorne erzählen, weil das kann man auch alles gar nicht behalten. Also niemand hat seine 5 wichtigsten Euro-Schuldenkrise-Hintergründe immer in der Tasche und liest nach, sondern unser Job ist im Moment deshalb nicht so ganz einfach auf der Erklärschiene, weil es natürlich relativ viel wirtschaftliches Verständnis erfordert und es erfordert es jeden Tag. Und manchmal kommt noch was dazu, also dann wird über diesen ESM geredet und dann muss man erstmal sagen, wofür steht das eigentlich und wie viele Paragraphen und wo sind die Schlupflöcher?
Also, aber die Frage zielt ja ein bisschen auf das Einschätzungsvermögen. Würden Sie die Skepsis teilen, die mitschwingt, dass vielen Journalisten, die da an wichtiger Stelle sitzen, dieses Einschätzungsvermögen einfach fehlt?
Nein, das glaube ich nicht.
Das nicht? Okay.
Ich glaube auch übrigens, dass es nicht nur um Volkswirtschaft geht. Man muss auch, um diese Phänomene verstehen zu können, ein bisschen juristisches Verständnis und natürlich auch immer das politische Verständnis haben, weil es immer halt auch um Politik, um Interessen, um Wahlkämpfe und so weiter geht. Es geht ja nicht um irgendwie nur volkswirtschaftlich objektiv irgendwie greifbare Dinge. Mhm. Abgesehen davon, dass Volkswirte auch eine sehr politische Wissenschaft sind, die auch total unterschiedliche Meinungen haben.
Aber vielleicht ist in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen und zugunsten anderer Wirtschaftsphilosophien stark geworden.
Aber die vielen politischen Sündenfälle, an die wir ja auch immer wieder erinnern müssen, jeden Tag. Also es ist ja, wir haben immer so eine eigene Dynamik von Gipfel zu Gipfel, von Ministertreffen zu Ministertreffen. Und dennoch ist es so, dass wir immer wissen, wann das mal irgendwann angefangen hat. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, haben wir damals laut genug geschrien? Haben wir es plastisch genug dargestellt? Und haben wir wirklich konsequent diese Mahner immer auch in die aktuelle Berichterstattung reingetan? Sicherlich nicht an jedem Tag. Aber es reicht eben nicht aus Volkswirtschaft und Juristerei, sondern man muss eben auch diese vielen politischen Schritte, von denen einige immer ein bisschen näher an den Abgrund rangingen, die muss man auch noch erzählen.
Und was Sie nicht vergessen dürfen, ist Intuition.
Ja, also das ist dann aber ein bisschen mehr der Job der Kanzlerin, morgens aus dem Rathaus zu kommen, ihren Bauch zu fragen, hat sie jetzt eigentlich gewonnen oder verloren oder wie erzähle ich es zu Hause?
Ich meinte es breiter. Frau Huber, Sie kennen ja die wissenschaftliche Community und wie sie tickt. Die erste Frage war ja, wieso gibt es diese unglaublich verschiedenartige Expertise? Lammert als Parlamentspräsident hat sich ja auch die Wissenschaftler und Forscher schwer zur Brust genommen. In der FAS stand jetzt nochmal, der Unterschied zwischen jüngeren Forschern bezogen auf die EU-Krise sei ganz anders als die der Älteren. Wie erklären Sie sich dieses bunte Harakiri, was da geboten wird?
Jetzt unter den Volkswirtschaftlern?
Ökonomen, oder? Ja, unter den Ökonomen.
Ja, also
dass man jeden Tag was anderes hört und die sich innerlich massiv widersprechen.
Ja, also ich kann da nur unterstreichen, was Herr Ehrlich schon auch gesagt hat. Ich begreife die Ökonomie auch immer als eine sehr politische Wissenschaft und alle Modelle erscheinen plausibel, wenn sie gut erklärt sind. Und letzten Endes sind das auch politische Entscheidungen, die im Moment getroffen werden, die damit erklärt werden müssen, wo wir eben hinwollen mit diesem Projekt Europäische Integration. Und ob das jetzt nur mit Expertise zusammenhängt, weiß ich gar nicht. Ich würde tatsächlich denken, dass es da auch viel um politische Ideale und Ideologie geht, negativ gesprochen.
Frau, sind Sie in dieser Expertise, in dieser Varianz ein Problem?
Ich?
Sie persönlich, ja.
Ob ich eins sehe oder eins bin?
Als See.
Ich bin immer ein Problem.
Nein, ich meine, diese Expertise, die Ihnen geboten wird, dass man wirklich zu fundamentalen Fragen 7 oder 8,5 Meinungen haben kann. Und woran hält man sich? So habe ich die Frage ein bisschen verstanden, dass das mitschwingt.
Na gut, im Laufe der Zeit, ich meine, ich bin ja auch nicht mehr ganz jung, man lernt dann schon, dass man sich auf seinen eigenen Kopf schon am besten verlassen kann. Ich würde gerne nochmal diese Frage, die junge Dame gestellt hat, aufgreifen. Wie viel wirtschaftlichen Sachverstand brauchen politische Journalisten? Da haben wir nämlich auch einen Kulturunterschied. Sie werden im angelsächsischen Journalismus kaum einen politischen Journalisten finden, der nicht ein gehöriges Maß an ökonomischem Wissen hat. Die denken bei Politik die Registrierkasse immer gleich los. Die haben über Währungspolitik Ahnung, über Geldpolitik etc. Während wir in Deutschland die vorhin schon mal von mir erwähnte in der Politik, diese unselige Trennung haben. Ich war selbst mal der wirtschafts- und finanzpolitische Fachidiot der ARD in meiner ersten Bonner Zeit. Da wurde ich nur dazu gefragt, wenn man dann mal sagte, hör mal, wir haben da eine Verteidigungspolitik. Habt ihr euch eigentlich mal über die Kosten Gedanken gemacht, was das ökonomisch bedeutet? Ist das eigentlich noch sinnvoll? Müssen wir nicht angesichts von Haushaltslage mal über die Ökonomie von Verteidigung nachdenken? Welche Effekte in der Verteidigung des Landes können wir mit welchen Kosten erreichen? Etc. Guckt nämlich alle ganz komisch an. Und das können Sie überall sagen. Wer denkt bei uns, wenn wir über das Betreuungsgeld hier diskutieren, ich lese ja auch Deutsche Zeitung, wer denkt eigentlich die wirtschaftspolitischen Seiten von diesem Unsinn mit? Kaum mal einer. So, und in anderen Ländern gehört das automatisch zusammen. It's the economy, stupid. Gerade bei Europa haben wir da eine totale Trennung. Ich werde auch in meinem System zu Kommentaren immer nur gebeten zu ökonomischen Themen, wo ich dann manchmal denke, ach, es könnte auch mal was ganz anderes. Ich könnte doch mal mit meinem holländischen, französischen, belgischen Background mal was über das Betreuungsgeld zum Beispiel sagen. Wäre doch auch ganz nett. Vielleicht interessant, würde den Horizont meiner Zuschauer vielleicht ein bisschen aufbiegen. Weil Sie fragten ja vorhin, wen wollen wir aufklären? Gar keinen. Aber informieren möchte ich. Ich möchte manchmal gerne den Horizont ein bisschen weiter machen, als er ist. Und ich würde und ich arbeite gerne gerade beim Euro gegen das, worauf Politik am meisten setzt, nämlich das kurze Gedächtnis von Menschen. Ich möchte ein paar Dinge in Erinnerung rufen. Das schließt nicht aus, dass ich sage, der Euro wird erhalten bleiben, aber er ist ein anderer Euro als der, der euch mal versprochen wurde. Und das ist dann am Ende auch besser als andersrum. Aber er ist anders als euch versprochen.
Aber Sie könnten doch mal ein Tagesthemen demnächst einen Kommentar machen. A, Ihre Kulturthese stark machen. Die ist nicht so auf dem Markt. Und zweitens Ihre Krawallthese mit Söder. Da bin ich sicher, dass der Kommentar aufmerksam verfolgt würde.
Herr Leif, Sie arbeiten doch auch für die AfD.
Aber Sie wüssten doch, dass es geht.
Erstens, das Kommentarthema wird jeden Mittag von den Chefredakteuren der ARD...
Da sagen Sie Krause hier.
Geordnet. Das darf ich gar nicht mal, sondern das muss mein Chefredakteur machen. Und es muss erst auch mein Chefredakteur der Meinung sein, dass ich der Richtige bin für das Thema. Und dann müssen es die anderen Chefredakteure mehrheitlich auch sein. Das ist halt so. Das ist
schlimmer als der Ministerrat der EU.
Bitte?
Das ist schlimmer als
der Ministerrat der EU.
Ich sage ja, die ARD ist manchmal wie Europa. Deswegen verstehen wir Europa auch so gut.
Okay. Bevor wir in die Schlussrunde kommen, Herr Tillack, die dritte Frage, glaube ich, war ein bisschen an Sie gerichtet. Die Merkel-Frage. Warum man Merkel diesen Stop-and-Go-Ansatz durchgehen lässt? Dass sie einerseits gegen die Verschuldung redet, aber faktisch die Verschuldung ja mindestens toleriert oder begleitet. Wie erklären sich dieses Phänomen? So habe ich die Frage verstanden, ungefähr.
Also richtig erklären kann ich es mir auch. Ich sehe es auch mit einem gewissen Staunen, so bei Merkel wie auch bei Schäuble, wie gut beide in der Eindruckerweckung sind in der Tat. Weil es ist ja offensichtlich so, dass Merkel sehr froh ist über diese Anleihenkäufe der EZB, weil es ihr einen mühseligen Gang zum Bundestag erspart, wo dann die Abgeordneten sich im Wahlkreis hinterher rechtfertigen müssten, warum sie doch mal jetzt Rückungsgeld nach Griechenland geben müssten oder nach Spanien, wie auch immer. Das alles erspart ihr das und deswegen ist sie froh darüber. Aber es war so, dass eben im Vorfeld dieser Entscheidung der EZB ganz viele Geräusche aus der Koalition kamen hier in Berlin, die alle so den Eindruck erweckten, als sei die Koalition dagegen. Und ich habe auch in einigen Agenturberichten, ich hoffe nicht bei dpa, gelesen, dass die Bundesregierung dagegen sei, obwohl es nie war. Zu keinem Zeitpunkt, wenn ich es recht sehe. Und das ist schon so ein Stück weit, glaube ich, geschickte Bearbeitung, ich will nicht sagen Manipulation der Öffentlichkeit. Und bei Schäuble ist es ja genauso, also wie Schäuble geschafft hat, bis heute dieses Image des gütigen Vaters der deutschen Finanzen zu wahren, bei all den Wolten, die er geschlagen hat in den letzten 3 Jahren, bei auch den Bedingungen, die er nicht halten konnte, wie er trotzdem ein solches Vertrauen weiterhin bei den Bürgern genießt. Das ist also aus meiner Sicht unfassbar. Also irgendjemand hat da den heiligen Stein der sozusagen Imagepflege erfunden oder mit sich. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert und bin dafür Erklärung sehr dankbar, ja.
Ich vermute, das ist, nennt man neudeutsch, so paradoxe Informationspolitik. Und das ist die Parallele zu asynchronen Demobilisierung.
Asymmetrischen Demobilisierung, okay. Ja. Verstehe, okay.
Irgendwas muss dahinter stecken. Außerdem wollen die Leute vielleicht die Wahrheit in so einer komplexen Finanzfrage und Eurofrage auch gar nicht wissen. Weil das könnte
jetzt. Es ist natürlich in der Tat so, das ist ja auch bekannt, dass in Krisenzeiten Regierungschefs normalerweise profitieren in den Umfragen, weil sich die Bürger an jemand halten wollen. Mhm. Ne? Das ist richtig und davon mag Merkel profitieren und die Details mag sehr gut
sein. Aber zum Schluss wollen wir jetzt mal positiv enden. Jeder müsste noch einen konstruktiven, wirklich wichtigen Vorschlag machen oder zwei, wie die Euro-Berichterstattung, die EU-Berichterstattung verbessert werden kann. Auch konstruktiv. Es gibt ja samstags jetzt auch im ZDF und heute eine positive Geschichte. Wir haben heute Dienstag. Und Herr Ehrlich könnte beginnen, der hat sich die Mühe gemacht, ein wirklich interessantes Thesenpapier aufzuschreiben. Bis jetzt ist ja die Geschichte der sogenannten europäischen Öffentlichkeit ja ein Eliteprojekt. Wenn Habermas das im Suhrkamp Verlag schreibt, lesen das gleich 2000 Leute. Haben Sie die Hoffnung ernsthaft, dass diese Klammer europäische Öffentlichkeit ein Treiber sein kann in Zukunft?
Ich hoffe schon. Also es hängt natürlich ganz stark davon ab, dass auch wirklich mehr Politik dann auch stattfindet. Wir werden ja zum ersten Mal 2014 bei dem Europawahlkampf Spitzenkandidaten haben, der Sozialdemokraten der Europäischen und der Christdemokraten der EVP, vielleicht auch noch Liberalen, die Grünen schicken wohl keinen, der antritt mit dem Ziel, Kommissionspräsident zu werden. Das ist dann noch keine richtige Regierung vergleichbar mit was hier passiert, weil jedes Land eben hinterher trotzdem wieder seinen Kommissar schickt, sodass die Große Koalition in der Kommission wieder vorgegeben ist. Aber dann müssen die Parteien sich zum ersten Mal überlegen, wie plakatiere ich, für die SPD wird das ziemlich todsicher Martin Schulz sein, werben wir mit dem in Frankreich, wie machen wir das? Ja? Kommt er dann mit Hollande zusammen aufs Plakat, hier mit wem auch immer, von der Troika? Ja? Also diese ganzen Geschichten müssen die Leute sich überlegen, das läuft auch schon eine ganze Weile, aber noch auf einem relativ kleinen, auf einer kleinen Flamme. Aber und dann werden zum ersten Mal, wird jeder Bürger mitkriegen, dass er bei der Europawahl eben nicht die jeweilige Kanzlerin wählt oder Regierungschef sonst wen irgendwie oder den Oppositionsführer, sondern irgendjemanden aus einem anderen Land, weil für die meisten wird er aus einem anderen Land sein. Das finde ich ein spannendes Experiment. Das ist ein Anfang und besser wäre es natürlich, er wird dann immerhin direkt gewählt, aber
und bezogen auf den klassischen Journalismus, was würden Sie sich wünschen, was Ihr Key Visual, was sich ändern soll, Ihr zentrales Ziel, wo Sie ansetzen würden, wenn Sie was ändern könnten?
Der Journalismus ändert sich im Moment so schnell, dass da können wir ein ganz neues Thema zu
aufmachen. Das Wichtigste immer, first things first, war, glaube ich, das Slogan von FDD.
Ja.
Sagen Sie mal das Wichtigste.
Das Wichtigste ist, dass es weiter Journalismus gibt und ein interessiertes Publikum gibt. Über welche Medien wir das machen, ist letzten Endes völlig wurscht. Das kann übrigens alles elektronisch oder sonst wie sein. Das Wichtige ist, dass ein Publikum da ist, was sich interessiert und nebenbei auch bereit ist, das wurde ja auch schon gesagt, bereit ist dafür auch zu bezahlen, dass wir nicht irgendwann alle irgendwie nur noch bei Google publizieren dürfen und von denen abhängig sind.
Okay. Frau Huber, Sie haben ja ein intensives Jahr sich mit Ihrer DIS beschäftigt. Wenn Sie daraus ableiten, die konstruktiven Vorschläge für Europajournalismus, was wären so die Punkte, die Sie empfehlen würden, die man ins Auge fassen sollte, um Journalismus zu verbessern?
Ja, also das sind eine ganze Menge natürlich. Also wenn wir von dieser europäischen Öffentlichkeit sprechen, glaube ich, es gibt ja unterschiedliche Entwicklungspfade, auf denen man die sich vorstellen kann. Also paneuropäische mit gemeinsamen Medien ist unrealistisch meines Erachtens. Wahrscheinlicher ist die Nationalisierung, die Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten und eben das Entstehen einer solchen Öffentlichkeit aus Themenöffentlichkeiten. Da sind wir auf dem Weg. Ich halte auch eine institutionelle Reform oder zumindest des Wahlrechts eine Reform für notwendig, also dass man den Kommissionspräsidenten direkt wählt oder eben diese gemeinsamen Spitzenkandidaten hat, da kann ich nur zustimmen. Weiterhin kann man ja sehen, dass in Brüssel schon so ein kleiner Nukleus einer sozusagen journalistischen Avantgarde entsteht, die transnational recherchieren. Es gibt zum Beispiel von der WAZ einen Ansatz, den ich interessant finde. Die haben ist er gestorben?
Ja.
Okay, war anscheinend doch nicht so erfolgsversprechend. Aber vielleicht kann man Reuters oder die FT und FTD als Beispiel nehmen, also Medienhäuser, die auf unterschiedlichen Märkten agieren, die dann eben auch so eine institutionelle Kooperation ihrer Journalisten in Brüssel da fördern. Ansonsten, ja, man sollte Europa auf jeden Fall in die Journalistenausbildung stark integrieren, weil auch die Leute in Berlin wissen müssen, wie Europapolitik funktioniert. Klar, die Ressourcen in Brüssel stärken.
Sie bleiben optimistisch?
Ich bleibe optimistisch.
Und Herr Tillack, wenn Sie jetzt, sagen wir, persönliche Referent der neuen Vorstandsfrau wären bei Grün und Ja und könnten einen Masterplan schreiben, um den Eurojournalismus besser zu machen. Es geht ja immer top-down, wie wir gelernt haben. Was wären so drei Punkte, die Sie, Frau Jeckel, einflüstern würden?
Also ich bin ja, glaube ich, als Vorstandsreferent erstmal gar nicht geeignet. Ne? So,
ich glaube schon, Sie haben die Gene.
Nein, ich habe Journalistengene und ich bin deswegen per se destruktiv und bin also kein Konzernmanager. Und nochmal, also ich glaube, wichtiger als das, was irgendwelche Forschungsreferenten Frau Jäkel einflüstern, ist, glaube ich, wirklich eine Konstellation der europäischen Politik, die europäische Politik spannender macht. Darum kommen wir nicht drum herum. Und das ist eine Aufgabe für die Politik. Und wenn europäische Politik so gestaltet ist, dass die Bürger wirklich mitreden können, und dass die Politik so organisiert ist, dass die Bürger sie auch verfolgen können, wird es auch mehr Berichterstattung geben. Ich glaube, so rumzäumen wir das gleich richtig aus.
Also, Herr Romanczyk, haben Sie auch so, bei Ihnen werden ja ständig Reformideen abgefragt von morgens bis abends bei dpa. Was würden Sie machen, was Sie ganz pragmatisch zur Optimierung vorschlagen?
Ja, also wenn wir mehr Geld hätten, also mehr, würde ich mehr Ressourcen nach Brüssel tun. Aber wir haben zum Beispiel bei uns in der Ausbildung 4 Wochen Brüssel drin schon und das auch nicht erst da gestern, sondern schon seit 2005. Was hilft zum Verständnis auch in der täglichen Schreibe bei jüngeren Kollegen beizutragen. Ganz grundsätzlich würde ich mich weiter so auf klassische Tugenden zurückziehen. Das muss nicht unbedingt mehr Geld sein und mehr Ressourcen. Also was ich mir nie hätte vorstellen können, ist, dass Politik fähig ist, so die Regeln zu brechen, wie das an mancher Stelle in den letzten Jahren getan worden ist, was ja auch dann ein bisschen zu dieser Krise beigetragen hat. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte man mit dieser, also würde ich mit dieser eher desillusionierten Haltung weiterhin versuchen, dieses Projekt so zu begleiten, dass es verständlich ist und dass die Menschen nun nicht in Angst und Schrecken verfallen, weil wir jetzt genau diese Situation haben, solche riesigen Summen im Gespräch sind, sondern ich glaube, es geht immer auch darum, das hat der Rolf Dieter vorhin mal gesagt, dass es dieser Kontinent ist, das ist ein spannendes Projekt, das bietet sicherlich mittelfristig auch mehr Demokratie, wenn alles gut geht. Also ich glaube, man muss weiter viel erklären, sehr kritisch distanziert sein und ja.
Desillusionierter Zweifel, so frei nach Hannah Arendt.
Ja.
Immerhin. Sie haben uns heute den ganzen Abend erklärt, wie demütig Sie sind. Jetzt dürfen Sie bei Ihren Vorschlägen mal ganz mutig sein, was Sie doch noch als alter Hase in Angriff nehmen würden, um die Dinge besser zu machen.
Ja, ja, viel überraschen kann ich Sie jetzt auch nicht mehr. Das ist, Journalismus folgt der Realität und ist ihr nicht voraus. Und ich meine, ich weiß nicht, ob jemand hier im Saal wirklich weiß, was er bei der Europawahl entscheidet. Bisher ist die Europawahl, Tillack hat vorhin darauf hingewiesen, wenn man da wählen geht, man weiß nicht, was man, also einen Einfluss auf Politik haben sie nicht. Und ich, da muss man gar nicht hoch rangehen. Also ich glaube auch nicht, dass man die Wahlprogramme von CDU, SPD oder sonst wie wählt. Aber man belohnt oder bestraft bei einer Bundestagswahl. So, wenn Sie sich über die europäische Politik geärgert haben, über Herrn Barroso, was wählen Sie denn dann? Der ist von allen gewählt worden. So, das heißt, ich bin da gar nicht, wenn der Präsident jetzt benannt oder als Spitzenkandidat da draufgepfropft wird, dann ist das, kann das für mich nur ein erster Schritt sein. Ich glaube, wir brauchen einen echten demokratischen Link. Das heißt, die Kommission, und dann soll sie bitte auch monochrom sein. Da kann man ja die Länder verpflichten, Kandidaten als Kommissare zu benennen, von denen einer ein Christdemokrat ist, einer ein Liberaler, einer ein Sozialdemokrat, einer ein Grüner. Und dann kann eben der gewonnen hat als Kommissionspräsident, dann sich das rauspicken. Denn wir müssen eine Verbindung schaffen, dass das nicht eine amorphe Masse wird, sondern dass sie greifbar wird. Und dann geht es, also, und ich glaube, dann kann Journalismus, wenn Bürger das Gefühl haben, dass da hängt was von ab, auch was ich darüber denke, dann werden sie sich auch dafür interessieren. Wenn sie sich dafür interessieren, dann wird vielleicht das Brüsseler Studio der ARD eines Tages vielleicht mal ein Drittel so viel Korrespondenten haben wie das Berliner Studio. Das wäre schon ein Gewinn. Oder vielleicht sogar die Hälfte. Dann könnte man sich noch mehr spezialisieren. Und daneben würde ich mir manchmal wünschen, dass wir so ein paar kulturelle Dinge hinkriegen. Also zum Beispiel sowas wie die Bundespressekonferenz. Hier in Berlin entscheidet der Kollege von uns im Vorstand, der die Pressekonferenz leitet, wer die nächste Frage stellen kann. In fast allen anderen Ländern der Welt entscheidet der befragt wird, wer die nächste Frage stellen kann. Und wenn Sie im Pressesaal der Kommission sind, dann merken Sie schon, dass das manchmal auch ein bisschen gesteuert wird. Zum Beispiel, da wären Verbesserungen möglich. Ob das den Journalismus nun gleich generell zu neuen Höhenflügen tragen wird, das weiß ich auch nicht. Aber es würde ein Stückchen, ja, ich glaube, es wäre eine Chance, jedenfalls im Einzelfall. Und so solche Dinge, ich würde gerne haben, dass unsere Kameras immer einen Zugang haben können. Die müssen da nicht bei vertraulichen Beratungen dabei sein, das würde die nur stören. Das akzeptiere ich, ich will meine Redaktionskonferenz auch nicht senden. Aber ein bisschen mehr, und es gab immer wieder Versuche, uns gerade bei Bildern zu manipulieren. Nicht? Die freien Fotografen in Brüssel sind fast alle verschwunden, weil die Kommission durch ihre kostenlosen Bilderangebote für Zeitungen, die Zeitungen leider auch nutzen, den Markt für freie Fotografen praktisch kaputt gemacht hat. Das haben sie beim Fernsehen auch versucht, da haben wir uns Gott sei Dank ein bisschen besser wehren können. Aber so solche Dinge, aber mehr muss es auch nicht sein.
Das ist ja schon mal was, aber wie Sie wissen, echte Höhenflüge gibt es immer erst in der Aftershow-Party. Die beginnt jetzt, da werden die Gäste alle Ihnen noch zur Verfügung stehen. Aber das Besondere ist, es gibt einen sehr vernünftigen Wein, von dem wir noch nichts genommen haben, aber schlechtes Etikett, guter Wein. und gleichzeitig die klassische Rentiersuppe mit Selleriestreifen. Ich wünsche viel Vergnügen dabei. Und wenn Sie Lust haben, tragen Sie sich den 13. November ein, 19 Uhr. Da reden wir unter drei Politiker und Journalisten in einem Boot mit einer ziemlich illustren Runde zwischen Politikern, Ole von Beust, Machnik und andere, Kollege Deppendorf und Dirk Kurbioweit sind dabei. Und ich danke allen hier auf dem Podium. Ich glaube, Sie haben viel gebracht und viel Interessantes gesagt. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.